Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Da sind wir.
Hallo.
Die Bewegtbild-Banausen, sage ich jetzt trotzdem mal.
Sag's mal.
Ja.
Der, ich sag mal, der Harvey Weinstein und der Bill Cosby der Podcast-Landschaft sind zurück.
Kommen wir beide richtig gut weg.
Uiuiuiuiuiui, was macht denn der gestern? Guten Morgen.
Ja, wir sitzen hier bei schönstem sommerlichen Wetter.
31 Grad.
31 Grad sind es mittlerweile?
31 Grad sind es heute.
Ja. Aber zum Glück ja in ganz Deutschland, habe ich mir sagen lassen.
Ist das so?
Ja, ist überall schönes Wetter.
Okay. Ab und zu, wenn hier die Sonne schien und irgendwelche Strandfotos ich gekriegt habe von den von Freunden und so, da kamen schon ein paar Kollegen aus Westdeutschland, die irgendwie so ein verregnetes Gartenfoto geschickt haben oder irgendwie die mit Pullover unterwegs waren. Teilweise unterscheidet sich das ja von Region zu Region.
Ja, aber gerade ist überall Sommer. Und ich finde es ja so abgefahren, ne? Es ist gefühlt schon wieder vom Winter direkt in Sommer übergegangen.
Mhm.
Oder vielleicht war so ein paar Monate März hatten wir, aber irgendwie kein wirklichen Frühling.
Nee, das stimmt. Und heute strahlt die Sonne an diesem Geburtstag.
Ja, können wir verraten, ne? Heute ist der 11.6.
Können wir verraten. Wir nehmen heute an unserem tatsächlichen Geburtstag auf. Habe auch auf Instagram Aufruf gestartet, dass die Leute uns gratulieren dürfen und das wurde schon teilweise zahlreich gemacht und vielen Dank dafür.
Sehr löblich.
Vielen Dank fürs Hören natürlich und fürs Unterstützen. Das müssen wir auch mal an der Stelle sagen beim Zweijährigen.
Ja. Und noch ist immer noch niemand abgesprungen.
Nee, es ist niemand abgesprungen. Ich meine, wir sind ja nicht der transparenteste Podcast, das wissen wir ja und wir schmeißen ja nicht mit Zahlen mit uns. Aber wir können euch trotzdem verraten, dass wir bei einem Hoster sind, wo wir halt monatlich eine Gebühr zahlen müssen, die uns halt irgendwie eine bestimmte Anzahl von Stunden zur Verfügung stellen. Und diese Gebühr beträgt 600 Minuten. Und ja. Diese 600 Minuten haben wir in der allerersten Woche in diesem Monat aufgebraucht. Durch das Quiz, durch die beiden Mega-Episoden mit Second Jan, durch die Geburtstagsepisode, wo wir nur Lieblingsprojekte mitgebracht haben. Das heißt, wenn wir unsere Supporter nicht hätten, müssen wir jetzt nach dieser Woche für die restlichen 3 Wochen auf jeden Fall draufzahlen, weil man zahlt halt pro Stunde dann. Dürfen wir das auch verraten? Nee,
Wie viel man bezahlt? Ich weiß es eh nicht, das machst du ja.
Ja, ist auf jeden Fall nicht billig. Also wir zahlen 5 Euro für jede zusätzliche Stunde.
Oha.
Also könnt ihr euch ausrechnen, was da zusammengekommen wäre. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass es da Supporter gibt, selbst die uns mit 3 Euro unterstützen, alles hilft, dass wir uns da zusätzliche Stunden so eine lustigen Quizze leisten können und was noch so alles gibt, was wir uns da vorgenommen haben. Das könnten wir sonst nicht tragen auf jeden Fall. Und so ist es. Deswegen sind wir schon sehr dankbar, dass es da welche gibt, die uns da unterstützen und keiner bisher abgesprungen ist. Das finden wir gut und deswegen sind wir auch hier so, wie heißt das, voller Tatendrang.
Sind wir das, ja?
Klar sind wir, sonst wollen wir nicht so ein Mega-Quiz auf die Beine stellen.
Ich glaube, es ist eh schon brutal lange her, dass wir mal mit diesen 600 Minuten ausgekommen sind, oder?
Das ist wirklich lange her, ja.
Ja, wir haben immer einen recht großen Output.
Ja, und ich meine, die Episoden sind sowieso nicht die kürzesten und es gibt natürlich auch Hoster, muss man fairerweise sagen, wo wir teilweise gar keine Gebühr zahlen würden, wo wir unbegrenzte Minuten haben, aber die haben andere Nachteile. Dann würde man uns nicht bei YouTube einspeisen, wir hätten keine Kapitelbilder und das sind halt alles Sachen, auf die wir nicht verzichten wollen.
Mhm.
Deswegen sind wir halt so bei einem der Mercedes, der Podcast-Hoster und das kostet halt so. Aber wir wollten halt da keine Abstriche machen.
Ja, Deluxe. Also, aber die meisten hören uns ja nach wie vor via Spotify, ne?
Die meisten? Okay. Da hast du wahrscheinlich dann eher...
Ja doch, ich habe mir da neulich mal wieder Statistiken angeguckt und ich glaube tatsächlich immer noch ein Großteil hört uns leider via Spotify.
Okay.
Und da ist das ja nicht mit den Kapitelbildern.
Nee, da ist es nicht so. Das ist auf jeden Fall immer nach wie vor, das haben wir schon, glaube ich, in der 2. oder 3. Episode gesagt, dass das mitunter die schlechteste Form ist, wie man Podcast hören kann.
Dass die da nicht mitziehen, das finde ich so krass.
Ja, das stimmt, die müssen eigentlich mitziehen. Auf der anderen Seite, ich meine, Spotify wird halt oft eingebunden in irgendwelche Telefonverträge, weißt du, in irgendwelche Flatrates und so. Und deswegen,
ach so, ja.
Wenn die Leute unterwegs sind, kostet es halt keine Bandbreite, wenn die Spotify halt drin haben oder irgendwie Audioform.
Mhm.
Das geht halt nicht, wenn du über einen Podcast-Hoster hörst. Da geht es halt über WLAN und das geht auf Kosten der Bandbreite. Deswegen ist vielleicht auch da ein Problem. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, uns woanders zu hören, bei irgendwelchen... mit irgendwelchen Apps oder so, dann ist definitiv die beste Variante. Dann sieht man erstmal, was wir da machen alles.
Ich bin ja immer noch großer Fan von Pocket Cast.
Mhm.
Das finde ich da sehr schick. Vor allem, was eben Kapitel und die dazugehörigen Bilder angeht. Das ist da echt schick.
Ja. Und für die, die es nicht wissen, wir sind doch bei YouTube. Also für diejenigen, die auf der Arbeit da ständig ein YouTube-Fenster offen haben und da irgendwas dudeln lassen, da könnt ihr jetzt auch jede Episode hören, da werden wir auch eingebunden. Und da haben wir jetzt nach den ganzen Episoden, wo wir eingebunden waren bei YouTube, haben wir jetzt ausgerechnet fürs Quiz den ersten Daumen nach unten gekriegt.
Ah ja?
Wir hatten noch nie einen Daumen nach unten bei YouTube. Das ist jetzt das erste Mal. Ich meine, okay, wir haben da, weiß nicht, 50 Follower oder 65
ja,
oder so.
Ja, das ist überschaubar, aber echt,
trotzdem.
Da gibt es Leute, die gehatet haben.
Ausgerechnet fürs Quiz. Also, wer von euch Losern, der rausgeflogen ist aus der, aus der Vorrunde, wer hat einen Daumen runter gemacht, der jetzt? Jetzt mal hier Finger hoch. Wer war's?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer von denen war. Die
Na klar,
waren
war's einer von
alle recht gut unterhalten.
Na klar, war es einer von denen.
Meinst du?
Ja. Hoffi, was ist da los?
So ein Scheiß.
Nee, keine Ahnung, wer es war.
Mhm. Na gut.
Egal.
Aber heute kein Quiz, heute mal wieder reguläres Programm.
Heute reguläres Programm, ja. Und Geburtstagsepisode ist auch vorbei. Es ist auch wieder so krass, dass da, ich meine, leichter ging es nicht punktemäßig mit dem Raten. Ey. Es ist keiner drauf gekommen, da vielleicht, dass diese Deluxe-Filme vielleicht von Herzen kommen könnten und dass das unsere Lieblingsfilme sind.
Alle verkackt, ja?
Alle verkackt.
Nein.
Das ist echt krass. Also es maximal hat einer 2 Punkte hingekriegt, weil er irgendwie, weil er die Länge getippt hat und halt ein Unentschieden. Das war halt wirklich das Maximum, was man getroffen hat. Ansonsten keiner hat irgendwie 0-0 getippt. Schon ganz witzig, aber es, siehst du, war schlau, dass wir das nicht angekündigt haben, weil dann, aber ey, so leicht war es noch nie, Punkte zu machen, Freunde, habt ihr verkackt.
Tja.
Aber heute ist es vorbei mit Lieblingsfilmen. Jetzt sind wir wieder Business as usual.
Das klingt so, als hättest du heute Gurkenprogramm.
Nee, aber es sind, jetzt sind es auf jeden Fall nicht mehr 10 Punkte Filme, so viel kann ich verraten. Ist schon mal ein Tipp.
Mhm.
So viel dazu.
Ja, und heute machen wir auch wieder eine Hausaufgabe.
Heute machen wir eine Hausaufgabe, richtig. Wo wir gerade bei den Supportern sind.
Ja, eben, für die, die es nicht wissen, eine Hausaufgabe heißt, einer von den Supportern hat uns einen Film aufgetragen und der wird heute rezensiert.
Korrekt.
Ich hätte mir den ja nicht ausgesucht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Was meinst du mit ausgesucht?
Na, jetzt unsere Hausaufgabe, die wir heute besprechen, den hätte ich mir nicht freiwillig angeguckt.
Ach so. Da muss ich vehement widersprechen.
Okay, aber du kanntest sie noch nicht, oder?
Nee, den kannte ich noch nicht, aber ich bin großer Fan von einigen Leuten, die daran beteiligt waren. Und
ja,
habe viele gute Filme aus dieser Riege gesehen. Insofern bin ich sehr, sehr Fan von diesem Genre.
Ich kannte den halt schon.
Ach, du kanntest ihn schon?
Ja, und deswegen nochmal hätte ich mir den nicht freiwillig angeguckt.
Das klingt ja nicht gut.
Ja.
So Foreshadowing-mäßig.
Ja.
Das klingt nicht so, als hättest du den in der letzten Episode mit Second Jan irgendwo eingebaut.
Nee. Das ist auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Was ist da los?
Ach, du bist da weit oben, ja?
Ich bin Fan.
Okay.
Könnte unser Timo langsam, ich meine, dürfen wir verraten, Timo Weltenschreiner, könnte er langsam persönlich nehmen, dass du erst Labyrinth zerreißt und jetzt hier schon wieder foreshadowst. Daumen runter.
Weißt du denn, ob das von ihm auch so ein Herzensfilm ist?
Ja, ja.
Oh shit.
Definitiv.
Timo, es tut mir so leid.
Was ist da los?
Oh Gott, nein. Der Arme. Ja gut, aber dann hat er ja zumindest mit dir da jemanden, der auf seiner Seite ist.
Du bist wieder der Antagonist der Episode.
Das, wie so oft.
Aber es variiert ja auch von Rezension zu Rezension. Teilweise sagen ja die Leute auch bei mir, ich bin humorbefreit und freuen sich dann, wenn du irgendeine Scheiße bringst.
Irgendeine Scheiße, sagte er, gar nicht wertend, also echt.
Für mich wertend auf jeden Fall.
Mhm. Ja, eben.
Ja. Alright.
Okay, willst du anfangen?
Ne? Wenn du so fragst, nee, ist zu heiß.
Ist zu heiß, kein Bock heute, okay.
Ey, wenn du willst, fange ich an, mir ist egal.
Ja, ja, du, ich kann auch anfangen. Bin da gerade leidenschaftslos.
Ah, ich sitze hier gemütlich und lausche dir noch zu. Ich schieb die Arbeit nach hinten.
Okay, gut. Fange ich an.
Mhm.
Mit einem Film, der so ein bisschen ins Thema passt, zumindest was so Filme angeht, die wir in letzter Zeit besprochen haben, weil du hast ja über Hausparty gesprochen. Ich habe Man of Society und so im Zuge dessen kam auch dieser Film, 1993. Er heißt schlicht und ergreifend CB4. Du nickst und kennst ihn wahrscheinlich.
Ja, den kenne ich ja, natürlich.
Und es ist schon auch so ein Film, den ich besser in Erinnerung hatte oder als besseren Film in Erinnerung hatte, als er dann tatsächlich ist. Also auch wieder hier ein Film, der nicht so wahnsinnig gut gealtert ist, finde ich.
Mhm.
Ist bei dir aber wahrscheinlich auch schon verdammt lange her, dass du den gesehen hast, oder?
Das ist sehr lange her, aber ist natürlich ein Klassiker des Black Cinema der 90er Jahre. Also Das gehört schon zu diesen Must-Sees, die man auf jeden Fall gesehen haben muss.
Ja. Gut, den habe ich mir nochmal angeguckt. Jetzt erkläre ich mal kurz, worum es geht, für die, die ihn nicht kennen. CB4 ist der Name einer fiktiven Rap-Gruppe, nämlich Cellblock 4, also kurz CB4. Und dieser Film erzählt sowas wie eine Dokumentation über diese Band. Das heißt, wir steigen ein mit dem Filmemacher, gespielt von Chris Elliott. Der spielt hier A. White. Das finde ich auch so geil, dass er keinen vollständigen Vornamen hat, sondern einfach nur A. White ist. Aber Witze in diese Richtung gibt es hier zuhauf. Und der präsentiert eben dieser Gruppe CB4, die übelste Gangster-Rapper sind, seine Dokumentation, die er über sie gemacht hat. Dann wird die kurz angerissen und dann brechen sie das ab und er fährt dann mit einem oder so der Lead-Rapper der Gruppe, MC Gusto, mit dem fährt er dann weiter, weil er dann noch zusätzliches Material aufnehmen möchte. Und dann gibt es da einen Vorfall, der dafür sorgt, dass sie anhalten, und dann erzählt ihm MC Gusto, wie es eigentlich wirklich zu der Band kam, weil niemand so wirklich die wahre Geschichte kennt. Und dann wird diese Geschichte gezeigt. Das ist dann die eigentliche Dokumentation über die Entstehung von CB4. MC Gusto, im wahren Leben Albert, wird gespielt von Chris Rock. Der hat das Ding hier auch geschrieben, also mitgeschrieben, zusammen mit Nelson George und Robert Locash, der auch High School High geschrieben hat, den wir auch schon mal hatten, und Basketball, den Film von den South Park-Jungs.
Und schöner Name.
Was? Robert Locash?
Mhm.
Ja, das passt natürlich total gut, weil hier wird nämlich auch der fiktive Ort Locash erzählt, weil die erzählen, dass CB4 als Gruppe allesamt aus Locash kommen. Und deswegen haben sie dann auch ihre Hit-Single Straight Outta Locash, die wie irgendwie alle ihre Songs einfach Adaptionen von real bestehenden Rap-Songs sind.
Mhm.
Deswegen ist Straight Outta Locash natürlich Straight Outta Compton, was auch irgendwie fast Zeile für Zeile ein identischer Track ist. Na, und dann erfahren wir eben diese Entstehungsgeschichte. CB4 besteht neben MC Gusto noch aus Euripides und Otis. Ihre Rappernamen sind Dead Mike und Stepmaster Arson. Das ist so herrlich. Dead Mike wird gespielt von Alan Payne. Der war auch schon mit Chris Rock zusammen in New Jack City. Und dieser D spielt Otis, also Stepmaster Arson. Der war dann recht lange bei Emergency Room. So, und die drei sind eben diese Rap-Gruppe. Und die Geschichte, die dann Gusto erzählt, MC Gusto erzählt, geht weiter zurück, als die eben noch brave Jungs waren und eigentlich alle aus relativ guten Verhältnissen kommen. Und immer schon so Rap-Ambitionen hatten. Die sind dann immer wieder in den einen ortsansässigen Club gefahren, wo es eigentlich der einzige Laden, wo irgendwie Hip-Hop gespielt wurde. Und da gab es dann auch immer wieder so Open-Mic-Sessions und da konnten die dann immer wieder performen und haben dann da so ein bisschen einen auf Run-DMC gemacht. Wollten immer wieder dann im Vorprogramm von größeren Gruppen auftreten und geraten da dann aber an einen Gangster, gespielt von Charlie Murphy. Der spielt nämlich Gusto. Gusto ist so der OG in Locash. Und der bedroht die Jungs und es kommt zur Auseinandersetzung. Dadurch will sich Albert am nächsten Tag bei ihm entschuldigen, geht dann wieder in diesen Laden, wird dabei aber von der Polizei verfolgt. Und in dem Moment, wo er in dem Laden drin ist, stürmen die Bullen den Laden und nehmen Gusto gefangen und Gusto kommt in den Knast. In Cellblock 4. Und darüber kommt Albert auf die Idee, ey, wir machen eine Rap-Gruppe, nennen die CB4 und ich bin fortan MC Gusto. Und so adaptieren die einfach das eigentliche Leben oder die eigentliche Identität von Gusto und machen daraus ein Rap-Business.
Mhm.
Ja, das ist es im Grunde schon. Also klar, dann gibt's hinten raus noch so das Problem, weil Gusto dann natürlich auch eben irgendwann da rauskommt. Und das Schöne ist, dass man eben auch so zu Beginn in dieser fiktiven Doku dann eben Leute wie Ice Cube und Ice-T und Flavor Flav, Eazy-E und Shaquille O'Neal und so weiter sprechen alle über diese Gruppe CB4, was das für krasse Gangster sind und was sie eben für tolle Musik machen. Und ja, soweit so gut. Das ist auch alles, das kann man sich schon angucken, aber dann gibt's hier schon wirklich viele Witze, die hart aus der Zeit gefallen sind und die, finde ich, nicht mehr so funktionieren, wie sie für mich damals funktioniert haben.
Erläutere.
Naja, du kannst...
Please elaborate.
Du kannst das ja, hast das ja bei House Party auch gehabt. Es sind da einfach viele Sachen. Natürlich geht's ja auch sehr stark darum, dass die schwarz sind und dann diesen Kulturclash mit weißen Fans. Ein großes Problem ist, dass der Sohn vom Gouverneur, der ist Fan von CB4, das findet dann sein Vater natürlich scheiße aufgrund der Texte, mhm, und will dann eben auch verbieten, dass sie auftreten, will irgendwie diese Texte verbieten und all das. Ja, also wie gesagt, das sind schon auch wirklich sehr viele, sehr flache Witze dabei. Geht auch oft natürlich in die sexuelle Richtung. Und so im Großen und Ganzen, ich habe mich da halt an vieles zurückerinnert, fand das auch ganz nett und find's halt cool, dass es Soundtrack ist, natürlich schon auch cool, weil du hast hier super viel Eric B. und Rakim, Run DMC, ganzen Oldschool-Hip-Hop, der hier echt hart zelebriert wird. Aber so auf so einer Witzebene, ja, ist dann doch eher nett.
Aber Charlie Murphy,
kann man schon machen.
Charlie Murphy holt's doch raus.
Charlie Murphy ist auf jeden Fall ein Highlight.
Ist der Bruder übrigens von Eddie Murphy, für diejenigen, die es nicht
wissen. Ach so, ja. Definitiv.
Verstorben mittlerweile, ne?
Charlie Murphy ist tot. Hm? Ja, okay,
wusste ich nicht. Ist vor ein paar Jahren gestorben.
Jedenfalls eben, der ältere Bruder von Eddie Murphy, wie du schon gesagt hast. Und das Schöne ist, dass der hier am Set diese ganzen Geschichten erzählt hat, wie er auf Prince und Rick James getroffen ist und eben diese ganzen Stories, die dann später in der Chappelle Show verbraten wurden.
Da wurde es Wally genommen.
Wo sich Chris Rock dann im Nachhinein auch geärgert hat, dass er da nicht drauf gekommen ist. Zumal er es ja dann eben auch live mitbekommen hat am Set. Und Chris Rock spielt hier tatsächlich auch an der einen Stelle diese Crack-Rauch-Szene aus New Jack City nach, in so einer leicht veränderten Form.
Okay.
Also es gibt hier schon diverse Hinweise auf eben natürlich große Rap-Künstler und deren Werke oder eben auch Filme aus der Zeit.
Das Cover erinnert ja auch stark an Eazy-E.
Ja, eben. Also wie Gasto aussieht, ist sowieso mehr oder weniger Eazy-E.
Mhm.
Mit diesen ganzen Jerry Curls und so, ist es alles so ein bisschen, naja. Auch wie die abgehen auf der Bühne, ne? Also ich meine so, das, wobei ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Konzept zu der Zeit voll funktioniert hätte. Weißt du, dieses, wir machen einen auf Gangster-Rap und erzählen halt, dass wir quasi aus dem Knast kommen und dann direkt auf die Bühne steppen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das damals funktioniert. Also ich meine, NWA und Konsorten haben ja schon auch ein Stück weit dieses Schema bedient.
Mhm.
So, weil Leute wie Dre, also bei Ice Cube ist es vielleicht schon was anderes, aber jemand wie Dr. Dre ist ja in dem Sinne kein Gangster. So, und macht ja aber trotzdem Gangster-Rap. Ja, wie auch immer. Regisseurin Tamra Davis. Die Dame hat uns auch Billy Madison oder Crossroads beschert. Und finde ich schon abgefahren, dass hier eine Frau Regie geführt hat. Weil man es jetzt erstmal inhaltlich so, finde ich, nicht vermuten würde. Und der Film hat laut IMDb eine Freigabe ab 18, Alter.
But why?
Ja, wer weiß. Geht eine Stunde 29 Minuten, ist damit natürlich einigermaßen kurzweilig und genremäßig sind wir hier eben natürlich in Comedy und Music. Und hat ganze 6 Millionen gekostet. Aber knapp 18 eingespielt. Also der hat da schon den Puls der Zeit getroffen.
Mhm.
Und wie gesagt, ich mochte den damals. Jetzt kann ich mir den, ja, ich kann mir den angucken und find's ganz nett, aber das ist nun wirklich kein Highlight. Also ich glaube, das gehört jetzt nicht zu den größten Komödien, die ich jedem empfehlen würde. Wie siehst du das?
Das ist viel zu lange her. Um mal den Lied zu zitieren, ja, so. Da kann ich wirklich wenig drüber sagen.
Okay.
Aber ich habe den natürlich auch im Regal, aber habe ihn ewig nicht gerewatcht, also keine Ahnung.
Aber den hast du im Regal stehen, das ist ja interessant.
CB4 habe ich auch, ja.
Okay. Ja, Metascore ist bei 49. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,6, vom Publikum 3,6 und auf Letterboxd ist er bei einer 3,0. Der IMDb-Score, der ist noch der beste mit 6,3. Mhm. Ja, jetzt du.
Jetzt ich.
Raten Sie die Punkte.
Ich tippe auf eine 4,5.
Nee, ich bin bei 6.
Doch eine 6.
Ja.
Okay. Läuft.
Ja. Nee, wie gesagt, den kann man schon machen, aber ein Highlight ist es nicht.
Ich glaube,
auch derjenige, der hier die größte Karriere gemacht hat aus dem Ding, ist wahrscheinlich Chris Elliott, also von Chris Rock mal abgesehen, Chris Elliott. Ich glaube, den hat man dann doch auch in vielen größeren Filmen noch gesehen. So Groundhog Day und sowas. Ich glaube, bei Verrückt nach Mary hat er auch mitgespielt und irgendeinem Scream-Teil war der noch dabei, ne? Mhm. Aber bei vielen, die sind hier in der Versenkung verschwunden. Aber eben, es gibt natürlich dann diese Cameos jetzt auch eben, ich habe schon ein paar aufgezählt, Halle Berry gibt auch noch kurz ihren Senf dazu oder Isaac Hayes spielt eine kleinere Rolle und so. Das ist schon ganz nett. Aber ja, weiß auch nicht, ob das der beste Film von Tamara Davis ist. Und zu Billy Madison will ich jetzt nicht sagen, weil das ist bei mir auch schon verflucht lang her. Mhm. Ja, 90er Jahre Kino halt aus der Ecke.
Black Cinema-Reihe geht weiter nach House Party und Menace to Society. Mhm. Als nächste Woche dann Above the Rim, ja.
Den will ich auch wirklich gerne mal wieder gucken. Ich will auch Juice unbedingt mal wieder sehen. Mhm. Oder Boys in Hood. Kommen alle noch.
Serie. Mhm. Wir haben ein neues Poster. Alright. Dann würde ich mal weitermachen beim nächsten. Mhm. Das ist ein Film aus dem Jahr 2012 und der heißt To Write Love on Her Arms.
To Write was?
To Write Love on Her Arms.
Okay. Write, also im Sinne von schreiben oder write?
Schreiben.
Okay.
Und der Regisseur des Ganzen war Nathan Frankowski. Das Drehbuch ist von Kate King Lynch. Hat nicht viel gemacht. Also diese Avatar-Serie ist von ihr, hat ein paar Musikvideos gemacht. Also primär hat die wirklich 2013 für diese Avatar-Serie geschrieben, 52 Folgen.
Ich habe nie was von dem Film gehört.
Hast du nicht?
Nee.
Okay. Dann erzähl ich dir jetzt, worum es geht. Es geht um René.
Von wann ist er denn?
2012.
Okay.
René ist ein junges Mädchen, die mit Depressionen und einer bipolaren Störung zu kämpfen hat. Ist auf jeden Fall auch drogensüchtig, probiert alle möglichen Drogen aus und ritzt sich die Arme. Die wird gespielt von Kat Dennings.
Ach.
Kennen die meisten wahrscheinlich aus Two Broke Girls.
Ja, genau. Oder hier aus der Thor-Reihe.
Thor hat sie mitgespielt. Und was ich schon ganz interessant umgesetzt finde in dem Film ist, dass das visuell sehr fantasievoll inszeniert worden ist. Weil du siehst sie zum Beispiel als kleines Mädchen, wie sie in so einem bunten Garten halt langrennt und spielt. Und dann siehst du, wie dieser bunte Garten sich halt in so eine trostlose Landschaft halt wandelt, so wo sie halt langläuft im Erwachsenenalter. Also wo sie halt jetzt Teenagerin geworden ist und im jugendlichen Alter. Du hast so irgendwelche schönen, bunten Bilder, die sie als Kind gemalt hat, wo so die Wände voll sind. Und dann siehst du, wie diese Bilder sich verwandeln in irgendwelche düsteren Skizzen, die sie halt irgendwie zu Papier bringt und so. Und das ist visuell auf jeden Fall ganz cool gemacht. Du hast so Drogenpartys im Zeitraffer, wo sie auf irgendwelchen Drogenpartys auf der Couch sitzt und dann siehst du mit wechselnden Typen halt neben ihr so jeglicher Couleur und jeglicher Facetten, so wie sie halt irgendwie im Zeitraffer siehst du, wie sie ihre Frisuren wechselt und halt immer abgefuckter aussieht und abgefuckter wird.
Aber das heißt, das sind Flashbacks?
Das sind Flashbacks in dem Moment, genau. Wobei das jetzt schon der jetzige Zeitpunkt ist, dass sie halt drogenmäßig auf jeden Fall gerade viel probiert und ziemlich am Arsch ist gerade.
Aber das heißt, sie zeigen über diesen Zeitraffer vom Flashback angefangen, oder ist es ein Flashback, wie sie dann halt zu diesem bipolaren Mädchen geworden ist, oder?
Nee.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, also diese Bipolarstörung ist, glaube ich, nur so nebenbei. Also das ist, wie das genau entstanden ist, sehen wir nicht. Aber wir sehen halt, dass sie als kleines Mädchen halt relativ unbeeinflusst und halt optimistisch war, so weißt du, so wie sie halt rumgespielt hat.
Ach so, okay.
In der Welt, so, weißt du?
Früher alles bunt und jetzt halt.
Genau, jetzt halt düster.
Okay.
Was noch ganz interessant ist, dass die Musik, die hier eingespielt wird, also der Soundtrack funktioniert halt wie ein Musikvideo. Die kommen zum Beispiel in die Schule rein, sie und ihre beste Freundin und ihr Kumpel.
Ja.
setzen sich dann Kopfhörer auf so. Also zählen dann runter so 3, 2, 1, setzen die Kopfhörer auf, drücken Song.
Okay.
Und der Performer des Songs steht dann hinter denen und rappt mit. In dem Fall zum Beispiel Travis McCoy von den Gym Class Heroes.
Aha.
Er läuft halt mit denen so mit und rappt halt diesen Song live so, während die halt da durchlaufen und über Kopfhörer diesen Song hören.
Und aber das ist für den Rest nicht sichtbar.
Für den Rest ist es nicht sichtbar.
Okay.
Das ist halt nur eine visuelle Spielerei und die kommt dann später nochmal vor, wenn sie halt irgendwie in so einer Herberge halt sitzt, wo so drogensüchtige Jugendliche aufgenommen werden und da sitzt sie halt auf dem Bett, setzt sich die Kopfhörer auf und du siehst die Sängerin des Songs, der gerade läuft, sitzt halt am Ende vom Bett und spielt da diesen Song live ein. Also es ist halt wie ein Musikvideo.
Ja.
Oder siehst halt in Partylaune, kommt in eine Wohnung und du siehst halt wirklich wieder irgendwelche Tänzer reinkommen und die Sängerin dann irgendwie live performt und da rumtanzen um sie rum und sowas. Das ist schon ganz interessant, definitiv. Mhm. Und dann geht das Ganze weiter, denn sie trifft bei so einer Selbsthilfegruppe den Chef von ihrem Kumpel Dylan, den sie befreundet ist. Also sind ja mit so einer Dreierklicke und ihr Freund, der hat auch ein Problem mit Alkohol und Koks gehabt und der ist in dieser Selbsthilfegruppe. Und den lernt sie kennen und der ist Musikmanager. Mhm. Und der wird gespielt von Rupert Friend.
Ach, cool.
Aus Homeland.
Ja, mag ich sehr.
Ja. Und der merkt natürlich schnell bei der Selbsthilfegruppe, dass sie immer noch total abgefuckt ist und am Arsch und irgendwie auf Droge. Und bringt ihn zu so einem Kumpel, der so einen Entziehungskurort führt.
Wen?
Na, sie. Also
er bringt sie dahin.
Er bringt dann die Rolle von Kat Dennings, genau diese René, bringt er dann zu diesem Entziehungskurort. Und da kommt halt raus, dass sie anfängt halt irgendwie, dass sie so die Arme aufreißt und man sieht halt da, wo sie sich halt geritzt hat, hat sie sich so mit einer Rasierklinge halt so fuck up in die Arme geritzt. Also sie ist gerade voll am Arsch und ist immer noch voll auf Droge. Und der Typ, der diesen Entziehungskurort leitet, der sagt halt, der kann die so nicht aufnehmen, weil die sind nicht versichert und die Leute, die hier praktisch von den Drogen versuchen wegzukommen, die müssen clean sein.
Ja.
Wo die natürlich völlig ausrasten und sagen so, ja, das ist doch Sinn der Sache, das war ein super Akt, die herzukriegen so und jetzt wollt ihr die nicht aufnehmen, deswegen ist ja hier, um clean zu werden. Und er meinte, ja, aber es sind Versicherungsgründe und die müssen trotzdem irgendwie erstmal drogenfrei sein, herkommen und das wollen. Und sie will es halt noch nicht. Der hat es halt nicht gesehen, dass sie das auch wirklich will, dass sie von diesen Drogen wegkommt.
Ja.
Und der gibt dir die Aufgabe, nach 5 Tagen wiederzukommen, wenn sie halt drogenfrei ist. Und jetzt begleiten wir dieses Mädchen praktisch 5 Jahre, wie sie versucht hat, von diesen Drogen wegzukommen, um in dieser Entziehungskurort dann irgendwie klarzukommen.
Er gibt ihr 5 Tage und wir sehen sie dann 5 Jahre lang?
Nein, 5 Tage. Wir sehen sie 5 Tage lang.
Ach so.
Wo sie dann praktisch mit Rupert Friend sich anfreundet, wo sie mit ihrer Freundin und ihrem Kumpel dann versucht, da irgendwie klarzukommen und dann, um so drogenfrei zu sein, um dann letztendlich diesen Entziehungsort zu besuchen.
Okay.
Und Chad Michael Murray, den kenne ich primär aus One Tree Hill und irgendwelchen Teenie-Serien à la Dawson's Creek und so, der spielt Jamie. Und Jamie ist ein Kumpel von Rupert Friend, zumindest von seiner Rolle, und er will über sie und ihre Erlebnisse ein Buch schreiben.
Mhm.
Und das basiert tatsächlich alles auf wahren Tatsachen. Weil es gab ein Buch, das er geschrieben hat über die wahre René. Es gab eine MySpace-Kampagne. Es gab viele Promis, die diese Kampagne unterstützt haben. Miley Cyrus und Co., also wirklich namhafte Leute, die auch diese T-Shirts zum Beispiel getragen haben, wo drauf steht, to write love on her arms. Also das war halt ein richtiges Motto, was damals halt großgezogen ist. Und das ist halt der Film, der danach irgendwie benannt worden ist.
Okay.
Und die René Yuhi, die hier von Kat Dennings porträtiert wird, die wurde halt damals Vorbild für viele, weil halt viele sich natürlich an ihr orientiert haben und gesagt haben, okay, es ist möglich, aus diesen Drogen so rauszukommen und die hat es auch geschafft und so. Und deswegen hat sie sich da auch in so einer Community aufgebaut, wo sie halt irgendwelche Fragen beantwortet. Und der Film beleuchtet diese Story, wie es zu diesem Buch und wie es zu dieser Kampagne letztendlich gekommen ist. Und dass sie eigentlich nie irgendwie so richtig wegkommt von dieser bipolaren Störung, aber hat lernt, damit umzugehen und so. Und dass das natürlich alles wieder aufgekocht ist, wo viele Leute ihr irgendwelche dunklen Geheimnisse verraten haben und weißt du, und gesagt haben, ja, ich war auch an diesem Platz und so. Und dadurch wurde sie natürlich ein bisschen in die Vergangenheit wieder gezogen und das behandelt dieser Film.
Okay, das heißt, es ist natürlich primär ein Drama,
aber
offenbar auch stark musikalisch untermalt.
Ja, also es ist Drama, es ist Biografie, es ist Fantasy durch diese Einspielung und Musikfilm ist hier auch eingegeben. Weil dadurch, dass Rupert Friend natürlich dieser Musikproduzent ist und irgendwelche Festivals organisiert, hast du natürlich auch irgendwelche schnieken Bands, die da auftreten, weißt du, wo die dann irgendwie Konzerte besuchen und so.
Mhm.
Aber das Problem ist, dass dieser Film zwar sehr gut gewollt ist, aber es ist halt wirklich, er hat halt wirklich Probleme an vielen Ecken, weil das ist halt wirklich peinliches Product Placement an jeder Ecke. Also ich trinke da die ganze Zeit irgendwie Beats by Dre Kopfhörer. Du siehst halt ständig im MacBook Apple-Logo irgendwie im Bild und so. Also es nervt, so dass es schon auffällt.
Mhm.
Und Chad Michael Murray ist halt kein guter Schauspieler. Also wenn er seinen wehleidigen Blick aufsetzt oder seinen mitfühlenden Blick und sagt so, ja, ich würde gerne über deine Geschichte reden und so hin und her. Und das hat so ein bisschen was von, ja, weiß nicht, von irgendwie von Gossip Girl und Co. Wenn halt so, also es ist halt so ein bisschen so die düstere Version von so einer Teenie-Serie. Deswegen funktioniert das nicht so richtig. Also
ja,
die
oder
Story an sich von René Joachim und die visuelle Umsetzung ist zwar interessant, aber
ist wahrscheinlich für eine jüngere Zielgruppe gedacht, ja, ne?
Das auf jeden Fall. Ist definitiv für eine jüngere Zielgruppe gedacht, aber für mich hat das nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber sieht halt auf wahren Tatsachen. Also diese ganze Kampagne und dieses To Ride Love on Her Arms so als Slogan, das war tatsächlich mal groß, irgendwie vor 10 Jahren.
Ja, ist an mir vorbeigegangen.
Ja, an mir auch damals.
Okay, aber wie lange geht der?
102 Minuten.
Okay, und hast du ausgehalten, ja? Also ich meine, du sagst, funktioniert nicht so ganz?
Nee, ist halt unterm Strich definitiv keine Empfehlung. Also es klar habe ich es ausgehalten. Ich fand es am Anfang interessant, wie es visuell umgesetzt worden ist. Aber unterm Strich ist ja ziemlich an mir vorbeigerauscht. Also ich musste dann doch ein Fazit ziehen und musste sagen, weiß nicht, teilweise gute Ansätze, aber nicht viel daraus gemacht.
Mhm.
Spielt in Orlando, das Ganze hat doch nur ein Budget von 3,4 Millionen.
Und dann so viel Product Placement, das ist schon krass.
Ja. Das war wirklich schon penetrant, was hier gezeigt worden ist an Product Placement. Also normalerweise fällt mir das ja nicht auf und ich bin ja auch der Meinung, wenn die Leute dann Macs benutzen, so, dann sollen die halt Mac benutzen in der Szene. So. Aber so oft, wie sie hier aufs Logo da zum Close-Up rangegangen sind, dachte ich auch so, okay, hier
ist ach so, echt? Die zoomen dann auch noch da ran, oder was?
Ja, so, das ist fast nur noch, ja, das ist fast die Rückseite vom Mac mehr im Vordergrund als irgendwie der Typ, der dahinter sitzt. Und dann ist es schon auffällig.
Ja, weißt du? Also bin ich eh voll bei dir. Wenn Product Placement auffällt, haben sie schon was falsch gemacht.
Genau. Weil, dass man, dass Leute gibt, die iPhones benutzen und Macs benutzen, so, dass man ja, sich dann nicht irgendwie ein neues Telefon ausdenken muss, da habe ich ja kein Problem mit. So, ist ja fein, aber halt nicht so penetrant in your face, dass du denkst, ist das jetzt ein Werbespot oder ist es ein Film?
Mhm.
Ja?
Ich überlege gerade, wann fing denn Two Broke Girls an?
Weiß nicht, 2010?
War schon davor, ne?
Ja. Also die hatte da schon ein paar Filme. Die hat ja diesen Nora's Infinite Playlist. Nick and Nora's Infinite Playlist. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist zum Beispiel sehr gut.
Nee.
Den mag ich total gerne mit Michael Cera und Kat Dennings. Das war eine ähnliche Zeit. Das ist auch 2010, 2011. Und war sie nicht bei Scott Pilgrim dabei?
Da fragst du mich jetzt was. Das kann gut
den
sein.
Den Film, den du rezensiert
hast. Ja, ja. Ja, aber da habe ich zwischenzeitlich natürlich auch schon wieder eine Menge anderes geguckt, aber den mochte ich sehr, ja.
Ja, ja. Also ich glaube, der war
doch,
auch
stimmt. Kat Dennings. Ja, ich glaube, da war sie auch dabei, hast recht.
Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, hab den auch nur einmal gesehen. Alright, ich würde dann zu dem Punkt kommen, wenn du keine Fragen mehr hast.
Doch, eine habe ich noch. Wie hoch ist denn der Musikanteil? Weil du meintest jetzt mit Festivals und dann setzt ihr da immer Kopfhörer auf und hört dann eben irgendwelche Songs.
Also die ist definitiv sehr, sehr musikaffin und setzt sich hat halt immer diese Kopfhörer dabei, setzt sie halt immer auf, je nachdem in welcher Gefühlslage sie ist. Es ist halt Partymusik oder es sind halt Balladen. Und genau dadurch, dass die Festivals besuchen und sie sich dann so vom Publikum so hochheben lässt und weißt du, dann so rumtragen. Also Musik spielt schon eine große Rolle in dem Film, definitiv.
Ja, weil ich finde das halt auch immer so eine Sache, wenn dann die Musik mit der Brechstange benutzt wird, um die Stimmung, die da generiert werden soll, zu unterstützen.
Mhm.
Also ist natürlich ein schmaler Grat, aber das fühlt sich ja jetzt schon so ein bisschen nach sehr langem Musikvideo an.
Ja, aber ich bin halt Fan von diesen, also ich bin halt Fan von Filmen, die halt, wo halt Musik ein wichtiges Thema ist und die halt, ich weiß, was du meinst, dass es so wie ein Voice-Over ist, dass man praktisch, dass man es halt ein bisschen cleverer erzählen könnte, die Story,
ja,
als jetzt so durch die Musik oder durch ein Voice-Over. Aber mich stört es nicht, da ich Musik halt sehr, sehr gerne in Filmen höre, wenn sie halt gut ist. Aber hier hast du halt wirklich so eine typischen One Tree Hill Bands, die halt da auftreten, weißt du, auf der Bühne und wo die dann völlig ausrasten, alle das Publikum, weil die da gerade irgendwie einen Song performen, wo ich auch denke, Alter, okay.
Ja.
Naja.
Klingt nicht nach einem Film, den ich gut fände.
Nee. Okay. Ich würde auch nicht sagen, dass das ein Film ist, den du gut findest. Du hättest hier einiges aussetzen, weil ich fand den ja nicht mal gut.
Ja. Okay, schwierig. Ja, dann sag mal was zu den Punkten.
Ja, es gibt eine IMDb-Bewertung. Die ist bei 6,6. Ich habe keinen Metascore gefunden. Bei Rotten Tomatoes gibt es nur eine Audience-Bewertung. Die ist bei 3,4. Und Letterboxd gibt 3,0 für To Write Love on Her Arms.
Ja.
Jetzt weißt du, woraus sich der Filmtitel bezieht, ja? Sie schreibt
Fahrrad drauf
und soll aber da Love gefälligst zu stehen haben.
Ja.
Weil viel Support von Leuten und so, bla bla.
Aha. Okay. Also keine Empfehlung. Sag 4,5.
4.
Doch, 4, okay. Hm.
Nicht so schlecht.
Ja, aber offenbar kein geiler Film mehr.
Nein, geiler Film ist es nicht.
Schade.
Ja.
Okay. Aber den hast du auch im Regal stehen, ja?
Nee. Den habe ich nicht im Regal stehen. Den habe ich von meiner Videobuster-Versandliste und der ist da schon seit Ewigkeiten drauf gewesen. Zugegebenermaßen, weil ich den Trailer gesehen habe. Und da sind halt diese visuellen Spielereien drin und ich fand den Trailer super gut. Richtig. Der hat auch auf Festivals, gibt's ja diese Trailer-Festivals, die halt irgendwie auch Preise kriegen für die besten Trailer aus irgendwelchen Genres.
Ach echt, da hat er was gewonnen?
Da hat er ein paar Preise gewonnen. Und ich fand ihn auch toll visuell umgesetzt und dann diese Musik und so. Und ich dachte so, okay, das könnte ein cooler Film sein, obwohl ich davon noch nie was gehört habe. Das war der ausschlaggebende Punkt, mir den draufzusetzen. Und das ist das Einzige, was interessant war, halt die visuelle Umsetzung.
Ja, schade. Weil Rupert Friend, finde ich, ist echt ein guter Schauspieler. Der hätte die Sache ja schon ein bisschen aufwerten können.
Mhm. Das stimmt wohl.
Da spielt er schon wieder an der Seite einer bipolaren Mensch.
Ja. Nach Homeland.
Mhm.
Das stimmt. Da ging es ja auch nicht so gut aus.
Okay. Jetzt Hausaufgabe oder was?
Ja. Nochmal Grüße an Timo Weltenschreiner.
Ja.
Ist auf seinem Mist hier gewachsen.
Ja. Okay, hast du Bock zu erzählen, worum es da geht?
Ich kann es machen, ja. Also wir reden von Sindbads gefährliche Abenteuer. Wir haben ja in der letzten Episode jeden Monat, erzählen wir euch ja die Auftragsfilme des nächsten Monats. Also müsst ihr noch auf dem Schirm haben, The Golden Voyage of Sindbad. Und das ist der zweite von einer Trilogie von Sindbad-Filmen, die für Columbia gedreht worden sind. Mhm. Wo auch Ray Harryhausen die Effekte dafür gemacht hat. Und von ihm ist auch die Story von Ray Harryhausen und Regie des Ganzen hat Gordon Hessler geführt. Der hat nicht so viel gemacht, von dem ist ein Dr. Mabuse-Film, die Serie Chips durften einige kennen.
Ja.
Und das Drehbuch, Brian Clemens, der hat 108 Writing Credits. Unter anderem ist von ihm die Story von Highlander 2. Das ist so das Namhafteste, was ich gewonnen habe in seiner Filmografie.
Das ist schon krass, ne, bei 108 Credits.
Ja, das ist echt krass. Aber inwiefern bist du vertraut mit den Special Effect Filmen von Ray Harryhausen? Was hast du da gesehen von?
Ey, Alter, das ist alles so lange her. wenn du jetzt ein paar aufzählst, kann ich dir wahrscheinlich sagen, ob ich die gesehen habe oder nicht. Aber mit seinen Werken so jetzt, also dass ich mal über seinen Namen dann gezielt an Filme rangegangen bin, das habe ich noch nicht gemacht.
Echt nicht, ja?
Nee.
Okay, weil da bin ich ja ein Riesenfan von ihm. Und das war auch der Ansatz von Timo, dass er gesagt hat, so, ja, ihr hattet ja noch nichts von Ray Harryhausen, deswegen bringen wir den. Da hat er zwar nicht auf den Schirm gehabt, dass ich eher 1 Million Jahre von unserer Zeit hier gebracht habe, wo ja die Effekte auch von ihm sind bei der Support-Episode. Aber Sindbads gefährliche Abenteuer, das war der erste Sindbad-Realfilm, den ich jemals gesehen habe, weil ich bin in meiner Kindheit mit Kampf der Titanen groß geworden, mit dem alten, wo ja auch Ray Harryhausen die Effekte gemacht hat. Und das ist für mich ein Riesenfilm damals gewesen, ein Riesenerlebnis, so für mich ein Megafilm. Und da war ich hier natürlich dran erinnert. Und ich erzähle mal erstmal die Story, okay. Sindbad, der Seefahrer, der kommt in den Besitz eines Amuletts, als er mit seiner Piratentruppe da auf dem Meer unterwegs ist. Und wir merken halt schnell im Laufe des Films, dass das Amulett eventuell nicht ganz vollständig ist. Die kommen irgendwann auf einer Insel an, die heißt Marabia. Und da erfährt Sindbad vom Großvezier in der Stadt, was es halt mit diesem Amulett auf sich hat.
Mhm.
Und dass es da 3 Teile insgesamt gibt, die zusammen dafür sorgen, dass in der Höhle eines Orakels halt mit diesen 3 Teilen, die man dann zusammensetzt, dass man da verschiedene Skills kriegt.
Ja.
Eins davon ist ewige Jugend, das andere ist halt eine sehr wertvolle Krone, die man dann bekommt. Das dritte ist ein Schild, was den Träger unsichtbar macht.
Mhm.
Und da machen die sich praktisch auf den Weg zu diesem Orakel. Und dabei begegnen Sindbad sehr viele mystische Kreaturen, gegen die halt kämpfen müssen. Und es gibt noch einen Magier namens Kura.
Ja, der Böse.
Der Böse. Und der ist auch scharf auf das Amulett.
Natürlich.
Und macht unseren Piraten natürlich das Leben schwer auf dem Weg dahin. Ursprünglich Christopher Lee übrigens geplant.
Ah ja.
In der Rolle von Cobra. Ja. Am Ende ist es Tom Baker geworden. Den könnten einige eventuell kennen, weil der später Dr. Who gespielt hat.
Mhm.
Der spielt diesen Antagonisten.
Und natürlich darf auch hier der Zeit angepasst der weibliche Love Interest nicht fehlen.
Natürlich nicht.
Ja, die schöne Brünette.
Sexy Ausschnitt, bauchfrei.
Ja.
So wie bei Planet der Affen und so, da hat man immer wieder irgendein Topmodel genommen und hat es da irgendwie an die Seite von dem Hauptprotagonisten gepackt.
Ja, das wirkte auch hier wieder recht beliebig, finde ich. Also sowieso, ich finde hier jede Figur.
Du würdest da keinen Supporting-Oscar für die weibliche Rolle.
Ja, also,
ist kein Snap für dich.
Also ich glaube, außer Spezialeffekte kann man hier überhaupt nicht über Oscars reden. Oder? Also.
Ja, jetzt erzähl mal.
Naja, ich finde halt, jede Figur ist krass aus der Schublade. So, der Sindbad ist der Held ohne Fehler.
Mhm.
Der Böse ist halt nur böse. Will halt natürlich Geld und Macht und all das.
Ja.
Und ja, die Lady ist halt unbeholfen, als wäre sie kein selbstständiger Mensch und hat auch irgendwie keine eigenen Interessen und ist deswegen natürlich hin und weg, dass Sindbad Bock auf sie hat.
Mhm.
Und das ist halt alles so hart aus der Schublade. Das ja, mag eben auch der Zeit geschuldet sein, aber so aus heutigen Blickwinkeln dachte ich mir echt so, Alter, really?
Mein absolutes Highlight, meine Lieblingsszene von allen war, wo sie ja von den Piraten auf diesem Schiff aufgenommen worden ist.
Mhm.
Und er sagt ihr dann so, hier bist du keine Sklavin mehr. Hier bist du frei. Du bist jetzt dein eigener Mensch. Du kannst deine eigene Entscheidung treffen. Du bist frei und kannst dich bewegen, wie du willst. Please fetch me a drink. Nee, Quatsch. Dann sagt er so, und jetzt machen wir einen Drink.
Ja.
Und dann noch so kurze Pause. Bitte. Hat sich viel geändert, oder?
Ja, ab jetzt wird bitte gesagt. Das hat sich geändert.
Genau, sie kriegt zumindest ein Bitte. Aber es ist so geil, dass er nach dieser Ansage das einfach sagt so, jetzt machen wir mal einen Drink.
Ja. Ja, aber eben, das passt wirklich gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil das ist es halt, ne? Es ist also wirklich übelste Klischees, die hier bedient werden.
Mhm.
Dann sprechen sie alle natürlich auch Englisch mit diesem vermeintlich arabischen Akzent oder was auch immer das sein soll.
Vermeintlich.
Ja, was ist es denn deiner Meinung nach?
Nicht vermeintlich.
Ist sehr offensichtlich ein arabischer Akzent, ja?
Absolut offensichtlich. Das ist witzig, ich verstehe die Frage nicht.
Ach, ich finde, das variiert auch schon wieder durch den Film, durch so krass hin und her, aber gut. Ja, also auch schauspielerisch ist das natürlich, ja. Ich habe mich über weite Strecken gefragt, ob das ein Kinderfilm ist, weil ich habe den auf jeden Fall in meiner Jugend gesehen. Habe jetzt gesehen, dass der ab 12 freigegeben ist. Und ey, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass auch, also gerade heute, die meisten 12-Jährigen, die langweilst du mit dem Film.
Ich glaube, du täuschst dich.
Ja?
Also mit 12 kannst du recht haben, vom Alter. Aber ich glaube, wenn du ein, wenn du ein 8-jähriges und ein 9-jähriges Kind auch im Jahre 2021 so einen Ray Harryhausen-Film siehst, die vorher irgendwie nur Paw Patrol gesehen haben und dann sehen die diesen Centaur oder diesen nicht Centaur, wie heißt das mit dem Zyklopen, genau.
Mhm.
Wenn ihr dieses Zyklopenwesen oder diese Kali, die dann zum Leben erweckt worden ist und da anfängt irgendwie mit diesen Schwertern rumzufuchteln, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich Kampf der Titanen damals gesehen habe und dass es mir ähnlich ging, dass ich gesagt habe, Alter, okay, diese Medusa ist wirklich gruselig und
ja.
Die Kreaturen, die man da sieht, also es
deswegen,
durchaus beeindruckend.
Ich fand das als Kind auch flashig, ja. Aber wir sind halt, also unsere Jugend war halt nicht so weit weg von dem Entstehungsjahr des Films.
Klar.
Und deswegen, ich glaube, wenn du heute...
Also mit 12 gebe ich dir recht, mit 12 wird das nicht mehr groß für Emotionen sorgen. Aber wenn du hier ein 8-jähriges, 9-jähriges Kind hier vorsitzt, dann ist das, glaube ich, immer noch ein großes Abenteuer, wenn der diese Filme sieht.
Weiß ich nicht.
Also der ist dann nicht mehr so, dass ich sage... Das ist, ab einem bestimmten Alter hast du recht, dann ist diese Grenze überschritten und man sagt, okay, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber ich finde die immer noch sehr fantasievoll und ich glaube, dass die Kreaturen hier definitiv noch funktionieren, also.
Ich finde es auch so geil, dass gerade dieses Zyklopenvieh schreit halt auch nur rum. Also idealerweise natürlich auch bevor der irgendjemand angreift, damit auch jeder mitkriegt, dass es jetzt kommt.
Mhm.
Das ist halt immer nur so, ey, wirklich, habe ich stellenweise wirklich kaputt gelacht, aber nicht, weil das so wunderschön war, sondern weil ich echt dachte, ey, Leute, das ist so hart cheesy.
Wie schade.
Ja.
Für mich funktionieren die nach wie vor. Ich finde das sehr charmante Filme. Also es ist, ich konnte mich da gut reinversetzen und konnte sagen, okay, das ist ein Film, wenn ich ihn früher gesehen hätte, hätte ich den auf jeden Fall gefeiert. Das ist immer noch ein tolles, charmantes Abenteuer. Natürlich sieht das nicht mehr...
Charmant. Ja, gut.
Ja, ist so, wirklich.
Das ist sehr diplomatisch formuliert. Ey, weil auch diese Kampfchoreografien, ne, wie die hier abgehen mit den Säbeln und sich dann immer so ganz dramatisch an die Wand werfen oder wegschmeißen und so. Das ist, also es ist leider halt auch scheiße choreografiert. Und klar war das eine Herausforderung, dass die hier mit diesen Wesen interagieren, was ja Tricktechnik ist. Und das ist ja auch alles fein. Dafür kann ich hier auch echt Props geben. Aber so rein inszenatorisch, schauspielerisch, dramaturgisch und so ist das echt für die Tonne.
Stimme ich zu. Also, dass hier Charakterzeichnung und die Frauenrolle und die Dialoge und wenn die natürlich gerade irgendwie verängstigt sind oder erstaunt, dann sind die halt zehnfach erstaunt und millionenfach verängstigt, das ist ja klar. Aber darum geht es mir bei den Filmen nicht. Mir geht es wirklich um diese fantasievollen Kreaturen, um die Abenteuerstory von Sindbad halt in bewegten Bildern und so. Also ich brauche hier keinen. Das hat für mich teilweise mehr Charme als so ein CGI-Bombast-Film irgendwie aus dem Jahre 2021. Und dann gucke ich mir lieber sowas an, da bin ich halt ein bisschen retro. Und Feier ist natürlich der Hauptdarsteller nicht Oscar-reif und so. Aber mir geht es hier nicht um das Schauspielerische. Also da bin ich voll bei dir. Das, was du kritisierst, bin ich ja voll, sage ich ja nicht, okay, nee, Quatsch, das ist nicht so. Aber es stört mich nicht. Ich bin halt auch Riesenfan von Ray Harryhausen, was der da gemacht hat. So, und hab mir auch viele Dokus von ihm angeguckt und wie der damals King Kong gesehen hat und gesagt hat, Alter, sowas will er auch machen.
Ja.
So eine Kreatur irgendwie zum Leben erwecken und dann halt irgendwie von dem King Kong Special Effects Mann damals angerufen wurde und für ihn halt irgendwie so eine Kinderserie gemacht hat. So fing er halt an. Und was der später teilweise für Filme gedreht hat, also ich habe viel von ihm gesehen und dann um diesen Mighty Joe Film, der auch nochmal neu verfilmt worden ist in den 90ern mit diesem Affen.
Ja.
Was ja auch so ein bisschen Tribut an King Kong war. Da gab es ja ein Original von Ray Harryhausen aus den 50ern, glaube ich. Den fand ich halt auch, als ich ein Kind war, fand ich das super. Oder gab es so einen Film, wo er so ein außerirdisches Wesen irgendwie kreiert hat, wo er dann gesagt, okay, jetzt macht er mal ein Wesen, jetzt kreiert er mal ein Wesen, so was es nicht gibt, irgendwie irgendwelche Urzeittiere oder Dinosaurier, sondern ein Tier, was wirklich irgendwie aus einer anderen Welt kommt. Ist ein krasser Typ.
Ja,
und Jason also, und die Argonauten hast du bestimmt gesehen mit diesen,
ja, ich
wo dieses Skelettarmee da auftaucht.
Ich sag ja nicht, dass das, also das, was hier tricktechnisch oder eben Special Effects mäßig gemacht wird, das weiß ich auch zu schätzen. Aber das ist eben für mich so ein bisschen, wie wenn du dir heute einen Film anguckst, wo du dann an 3-4 Stellen irgendwie krasse CGI zum Einsatz kommt, aber ansonsten ist es halt ein Rotz. Weißt du? Und so ist das hier auch. Du siehst hier halt eben.
Es passiert doch ständig was. Also ist doch jetzt nicht so, dass nur drei Stellen da irgendwie, also sind doch ständig irgendwie in Action.
Ja, du hast eben immer wieder diese Effektmomente und die kann ich auch schätzen. Für das, was sie eben damals waren. Aber das macht für mich den Film, wertet es nur geringfügig auf.
Okay.
Weil der Film ansonsten halt, finde ich, eben schon ziemlicher Rotz ist.
Rotz. Was für ein Banause, Alter. Ich meine, wir müssen dazu sagen, dass der Film unter 1 Million gekostet hat. Also die Kosten von dem Film waren natürlich auch nicht groß. Und dass man da nicht irgendwie Marlon Brando kriegt, obwohl dieses Orakel an sich, was ja auch ein Charakterdarsteller ist, wo ich aber den Namen vergessen habe, ich kannte ihn nicht, aber der stand schon für, hat schon irgendwelche Shakespeare-Stücke und so inszeniert.
Ja, der wollte das eigentlich nicht machen.
Der wollte das nicht machen und die haben sein Gesicht halt so verändert, dass man ihn nicht erkennt, sondern dass man nur so ein bisschen die Stimme von ihm sieht und das Gesicht praktisch nicht mehr zuordnen kann.
Mhm.
Ursprünglich war da Orson Welles geplant für die Rolle. Also.
Du meintest, das war Robert Shaw, ne?
Robert Shaw war es gewesen? Mhm. Okay, kann sein.
Ja. Ja, der hat halt viele Oscar-Filme und so gedreht, ne? Da kann ich mir schon vorstellen, dass der dann bei dem Stoff gesagt hat, so, lieber nicht.
Ja, es hat natürlich ein bisschen so diese, also es gibt ja dieses, wie heißt es, dieses abschätzige Wort Sandalenfilm der 60er, 70er. Und das wurde ja so ein bisschen, also so ein Spartakus fällt ja auch unter das Thema Sandalenfilm, aber das war ja wirklich ein Blockbuster, das war ja ein großer Hollywood-Film.
Klar.
Und dann gab es ja in diesem Fahrwasser gab es ja etliche billige Filme, die halt so irgendwelche billigen Monumentalfilme, die rauskommen sind, irgendwelche Monsterfilme und wo die Mythologie halt aufgegriffen ist. Hier haben sie auch die Mythologie komplett irgendwie durcheinander gewürfelt, das war ja völlig scheißegal.
Ja, sowieso. Ja.
Und da das Ganze unter 1 Million Budget hatte, ist das für mich, da ist auf jeden Fall ein guter Film rausgekommen. Natürlich kannst du da nicht Wert drauf legen, dass du hier Top-Schauspieler hast und geile Leistungen und gute Dialoge, weil irgendwo musst du dann die Abstriche machen, aber
ja, aber ich finde
eben
nicht,
das ist für mich trotzdem kein Rotz.
Ich finde nicht, dass es ein guter Film ist. Also erst recht nicht aus heutigem Blickwinkel. Wie gesagt, ich kann das filmhistorisch schätzen und was da eben tricktechnisch gemacht wurde. Und für mich tatsächlich auch so ein kleines Highlight, an manchen Stellen die Musik. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Timbaland sich hier tot gesampelt hat. Alter, da gab es wirklich viele Stellen, wo ich dachte, oh, okay, wäre wirklich ein gutes Sample. Und natürlich schon auch immer hart auf die 12, ne? Also wie sie die Musik hier einsetzen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für mich und eben so die Spezialeffekte. Aber deswegen ist das noch lange kein guter Film.
Das hat dich durch den Film gebracht, okay.
Ja, du warst hier von vorne bis hinten unterhalten.
Ja, war ich.
Abgefahren.
Ich fand es auch so abgefahren, dass diese Zauberschwursprüche, die sind ja untertitelt gewesen. Mhm. Und das waren rückwärts Werbeslogans für irgendwelche Cornflakes und so gewesen. Darauf musst du auch jetzt mal
da
kommen,
hat halt. Sich jemand Mühe gegeben beim Schreiben, so, weißt du, irgendwie bei Game of Thrones erfinden sie eine komplett eigene Sprache und hier, ey, wir brauchen irgendwas, was niemand versteht. Ja, lass mal einen Werbeslogan rückwärts nehmen, das blickt niemand.
Ja, ich hab's nicht geblickt beim Gucken, also es funktioniert noch im Jahr 2021, mich haben sie getäuscht. Ja. Und das Ganze wurde in Spanien gedreht, fand ich auch so geil, weil die mit einem Matte-Painting dann bei diesen Küstenszenen teilweise irgendwelche Gaffer und Strandbesucher, die da irgendwie am Strand lagen, haben sie einfach rüber retuschiert, indem sie so eine Klippe einfach davor gepackt haben, so als Matte-Painting. Weil Malle und so, alles voll. Da kannst du nicht einfach filmen, sondern machst halt irgendwie eine Klippe vor die Badegäste. Oh, ziemlich geil.
Ja.
Sindbads gefährliche Abenteuer. Ich fand's charming. 1973 geht 105 Minuten.
Okay.
Also, ich kann mir vorstellen, dass die Fahrerklingel hier nicht ertönen wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Na gut. Hast du noch ein paar Trivia-Facts oder sollen wir was zu den Zahlen sagen?
Nee, die habe ich alle schon gebracht. Also hier gibt es nicht allzu viel zu berichten. Das mit den Zauberschuhen fand ich ganz witzig. Und die Schauspieler können uns auf jeden Fall klemmen. Der Cast ist hier. Ist nicht zu Weltruhm gekommen.
Haben wir überhaupt schon erwähnt, wer Sindbad spielt?
Nee, haben wir nicht. Aber also Robert Shaw ist auf jeden Fall der namhafteste Name, der irgendwie, wo sein Gesicht verzerrt in einer Minute gesehen wird.
Das ist toll. Und die Hauptfigur, die ganz wahrscheinlich in jeder Szene des Films ist, brauchen wir nicht erzählen.
Na gut, auf jeden Fall.
Na, John Philip Law. Aber du hast schon recht. Das ist wahrscheinlich auch bei ihm so das namhafteste, was er gemacht hat.
Kann mir nicht
bei
vorstellen.
Barbarella war er noch dabei.
Kann mir nicht vorstellen, dass da bei irgendeinem Hörer gerade irgendwie klingelt und sagt, ach so, ja klar, der war das.
Der große John Philip Law.
Aber ich erinnere mich, dass es eine Sindbad-Verfilmung gab, wo Lou Ferrigno den Sindbad gespielt hat.
Alter, ich sehe gerade, der hat original 2005 bei Soko Kitzbühel mitgespielt.
Okay, da ist er gelandet.
What the fuck?
Soko Kitzbühel. Als Sindbad. Kehrt er wieder mit seiner Rolle.
Nee, da hieß er Bob Snyder.
Der Bob Snyder, der amerikanische Geheimagent.
Wahrscheinlich, ja, irgendwie sowas.
Bob Snyder ist auch so ein Name, den sich nur so ein Drehbuchautor ausdenken könnte, oder?
Klar.
His name is Bob Snyder.
Wobei, also bei Robert Locash vorhin habe ich auch gedacht, Alter, das ist mein Künstlername.
Ja.
Der gute Ray Harryhausen.
Ja, Lou Ferrigno hat auch mal Sindbad gespielt. Der Hulk himself.
Okay.
Das weiß ich noch. Aber das Einzige, was ich über Sindbad kannte, war tatsächlich die Zeichentrickserie.
Die mochte ich sehr.
Sindbad.
Ja, Mann.
Sindbad.
Schau, ging es weiter?
Glück dieses Kind hat.
Ja, stimmt, genau so. Geil.
Eine von diesen.
Die habe ich geliebt.
Eine von diesen asiatischen Fließband-Zeichentrickserien wie Heidi und Pinocchio und so.
Ja,
Sindbad fand ich auch gut.
Die war cool.
Definitiv.
Und ich bin mir auch sicher, dass ich diesen Film früher irgendwie cool fand.
Ja, bin ich auch von überzeugt. Du bist halt ein verharmter Erwachsener geworden.
Genau.
Dein Herz ist halt so, um es mal wieder visuell darzustellen, wie bei To Write Love in Her Arms, ist halt so. Vereist.
Mhm.
Und dann zu Stein geworden.
Wahrscheinlich.
Und dann auseinandergebröckelt.
Ja, ist nichts mehr zu retten.
Timo. Also Labyrinth, Sindbads gefährliche Abenteuer.
Jetzt hau doch nicht die ganze Zeit in diese Kerbe. Der hat ja auch schon Filme gebracht, die ich gut fand.
Wie wartet auf den nächsten Will Ferrell-Film, den du da reinschmeißt?
So ein Quatsch, der hat doch schon... Was waren denn die anderen Filme, die wir von ihm hatten?
Warte mal. Was hat er noch reingeschmissen, die du gut fandest?
Ja, weil wir haben schon...
Notebook...
Spaßvogel. Nein, wir haben doch schon mehr Filme von
ihm. Hat er noch
schon mehr Filme von ihm gebracht, oder nicht?
Ja, ja, definitiv. Er hat ja jeden Monat hat auch Ghostbusters von ihm, 1 und 2.
Ja, siehst du. 2x10 Punkte. Bam.
Ja, zu mir musst du nicht sagen, siehst du, sag zu ihm.
Ja, ja, nein, nur weil du das jetzt die ganze Zeit so verkaufen willst, als würde ich hier jeden seiner Filme aufs Härteste zerreißen.
Nicht jeden, die Blockbuster magst du, aber alles, was so ein bisschen fantasievoll ist und was so ein bisschen
Als wäre das Labyrinth kein Blockbuster gewesen.
Naja, jein.
Alter, fucking David Bowie?
Ja, aber nicht Ghostbusters, Blockbuster-Stil.
Ja, gut, dass der dann nicht so gut funktioniert hat wie ein Ghostbusters. Das wird aber, glaube ich, auch schwierig, da überhaupt dran zu kommen. Mhm. Das ist klar.
Ich meine, Foreshadowing, wir haben ja noch nicht die Filme präsentiert, die nächsten Monat kommen. Aber da hat er einen Film reingeworfen, mit dem ich nicht so viel anfangen kann und den du, glaube ich, besser fandest. Nämlich Conan der Barbar. Weil das ist tatsächlich einer meiner least favorite Arnold-Movies.
Ja.
Hat auch hinzugefügt, wo er meinte so, ja, ich würde mal gerne hören, was du daran nicht so gut findest. Aber mit dem konntest du auf jeden Fall was anfangen, oder?
Ja, wobei mittlerweile halt auch eher aus so einem Trash-Faktor raus.
Ach, das ist auch Trash-Nostalgie.
Ja, klar, Alter. Da sind manche Lines da drin, sind schon die Härte.
Ja, ey, aber wenn du einen richtigen Blockbuster draus machen willst, musst du dir einfach das Remake angucken. Weil
den habe ich auch gesehen.
Weil so viel Trash, Alter, geht gar nicht, weil danach ist boah, wieder der Schwarzenegger.
Scheiße. Ja, genau, klar.
Da ist die Schwarzenegger-Version wieder Meisterwerk.
Nee, ich finde auch nach wie vor, also ich glaube, ich habe den das letzte Mal so Anfang der 2000er gesehen oder so und ich finde, dass der immer noch seine Berechtigung hat.
Ich habe ihn ja zum ersten Mal gesichtet, irgendwann wesentlich später. Also ich habe ihn irgendwann 2010 oder so zum ersten Mal gesehen und da fand ich ihn halt nicht gut.
Ja, siehst du, es wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, wenn du halt mit dem Film aufgewachsen bist, ja, und den dann immer wieder mal geguckt hast, so, dann hat der halt auch was, so ein bisschen Nostalgiefaktor mit.
Dann ist das eine andere Nummer, definitiv.
Ja.
Gut.
Okay. Puh, Punkte.
Sindbads gefährliche Abenteuer. Punkte.
Ja. IMDb gibt 6,8. Und ein Metascore von 69.
Mhm.
Das ist ordentlich. Hast du Rotten Tomatoes parat?
Ja, habe ich. Rotten Tomatoes gibt 5,6 von 10 und 3,6 von 5. Und Letterboxd ist beinahe 3,4.
Okay. Krass.
Mhm.
Letterboxd hier bei 3,4. Das ist,
haben nicht alle ein Herz aus Stein.
Erbärmlich, wie du mir das hier immer wieder unterstellen willst. Ey.
Erbärmlich, ne?
Total erbärmlich.
Das ist Lee, der Magier Kura, der Bewegtbildbanausen.
Mhm, genau. Du bist natürlich der Sindbad, der Bewegtbildbanausen.
Ich bin Sindbad, ich bin der Held.
Der strahlende Held. Ja. Ohne Fehl und Tadel.
Ich habe auch ein Plastikschwert zu Hause, so ein Sindbad-Schwert.
Mhm.
Womit ich immer meine Ringeltauben von dem Fenster verscheuche. Erstaunt, oder?
Kann ich mir gut vorstellen. Setz ja auch einen Turban auf und dann gib ihm.
Nee, den Turban lasse ich weg. Das ist nicht mehr. Das ist politisch, muss man da aufpassen, ja, ja. 2021 da mit einem Turban am Fenster zu stehen.
Mhm.
Als Serbe.
Das wäre trotzdem ein herrliches Bild, ey.
Ich glaube, das Plastikschwert ist lächerlich genug.
Ah, oh, fuck. Jetzt müssen wir raten, ne? Gegenseitig.
Ja.
Ich glaube, du bist bei 7.
7,5, Junge. 7,5.
Doch, noch 7,5, ja. Okay.
7,5. Ich glaube, da bist du nicht.
Ach, meinst du?
Ich sag 3.
Nee, ich bin doch immerhin bei 4 gelandet.
Immerhin eine 4.
Ja.
Okay.
Nee, weil eben Musik und Special Effects haben dann da doch ein bisschen Ausschlag gegeben. Aber Alter, ach, ja.
Okay, es läuft ja nicht so gut mit den Punkteraten heute.
Nee, bis jetzt nicht. Aber wir haben ja noch ein paar Filme.
War's gut. 2.
Ja, okay. Gut. Einmal kannst du noch richtig raten.
Streng genommen mit jeder nur ein.
Mhm. Ja, stimmt. So gesehen musst du dich jetzt ins Zeug legen.
Werde ich machen.
Gib ihm. Aber das passt, weil jetzt kommt mal wieder ein Film von unserem Poster.
Mhm.
Hab da mal wieder eine Lücke geschlossen, weil den kannte ich tatsächlich noch nicht. Und da habe ich mich fast ein bisschen für geschämt. Ein italienischer Film.
Fast ein bisschen für geschämt.
Ja, weil, oder zumindest bin ich jetzt sehr froh, dass ich den abgehakt habe, weil
Wehe, das ist der, den ich nächste Woche bringen will.
Weil nicht nur, dass es eine große Lücke ist, die ich damit geschlossen habe, sondern ist auch wirklich ein guter Film.
Mhm.
Und sehr sehenswert und ein Meilenstein des Kinos.
Oh nein.
Aus dem Jahr 1948. Ladri di Biciclette.
Oh nein.
Was?
Ja, der wäre nächste Woche von mir gekommen tatsächlich.
Ja, you snooze, you lose.
Ach so.
Was soll ich dir sagen? Ich kann doch nichts dafür, dass du den für nächste Woche eingeplant hast.
Doch, ein bisschen kannst du was dafür.
Warum?
Na, weil wir uns doch für diese Woche reduziert haben.
Hä?
Ich habe ihn schon gesehen, tatsächlich.
Ach so.
Ja, ja,
aber geil, dann kannst du jetzt mitreden.
Ich habe ihn nur verschoben. Ach, ja, mach mal erst.
Okay. Ja, bist du super. Also, auf Deutsch, Fahrraddiebe.
Mhm.
Von Vittorio De Sica. Der englische...
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ach so?
Einfach eine Chance.
Okay. Der englische Titel lautet Bicycle Thieves. Mhm. Das ist also alles wortgenau übersetzt, insofern passt das mal wunderbar. Das ist wirklich, der gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und das ist auch relativ schnell passiert. Also der wurde schon in den 2-3 Jahren nach Erscheinen, wurde der schon irgendwie in dem Segment gehandelt. Mhm. Das ist richtig krass. Der hat nämlich 1950 einen Oscar gewonnen, da allerdings den Honorary Award für Foreign Language Film, die 49 rausgekommen sind, und war auch noch für Bestes Drehbuch nominiert. Also insofern auch bei den Oscars in Erscheinung getreten. Und gilt wirklich für viele ebenso als der perfekte Film, taucht natürlich auf jeder Liste auf, also ob das jetzt Schneider, Ebert oder hier Top 250 narrative Filme auf IMDb oder sonst was ist, also der ist auf allen Listen. Gilt als kulturell wertvoll noch und nöcher. Ist natürlich in der Criterion Collection, ist sogar auf der Liste der kulturell wertvollen Filme des Vatikans und. Also, den findest du da überall. Es geht um Antonio. Wir befinden uns in Rom in der Nachkriegszeit. Also, der Film ist für 1948 auch dann ziemlich aktuell gewesen im Thema. Und Antonio ist ein Tagelöhner. Der Film fängt damit an, dass er auf einem Platz ist, wo sich ganz viele Menschen angesammelt haben, weil da ein Typ aus dem Haus eine Treppe runterkommt und der ist offenbar jemand, der Jobs vergibt. Und der hat dann eine Liste dabei, wo er eben sagt, heute gibt's die und die und die Jobs und liest dann immer so die Voraussetzungen vor, die du dafür mitbringen musst. Und die Leute müssen sich im Vorfeld in einem Segment anmelden, in dem sie eben arbeiten. Und Antonio kriegt dann einen Job. Weil es heißt, alles, was du für diesen Job brauchst, ist ein Fahrrad. Und er sagt, ja, Fahrrad habe ich, aber habe ich gerade nicht wirklich Zugriff zu. Aber ich nehme den Job mal trotzdem an. Und dann sagt der Typ halt, ja, Moment mal, hast du jetzt ein Fahrrad oder hast du keins? Weil du brauchst eins für diesen Job. Also ja, du pass auf, ich mache das die ersten paar Tage zu Fuß. Und dann, wenn ich ein bisschen Geld bekommen habe, dann hole ich mir mein Fahrrad zurück, weil er hat das gepfändet. Dann sagt er, nee, ist nicht. Du brauchst ein Fahrrad, sonst kriegst du den Job nicht. Dann sagt er, alles klar, ich habe ein Fahrrad. Kriegt er den Job, geht nach Hause zu seiner Frau Maria und ihrem kleinen Sohn Bruno, der ist 8 Jahre alt, und erzählt ihr davon, dass er jetzt eben einen Job bekommen hat, aber dass er eben die Kohle, dass er jetzt Kohle braucht, um sein Fahrrad zurückzuholen, weil das eben beim Pfandleiher ist. Dann geht Maria hin, sammelt die Bettdecken und Laken vom Bett ein und dann gehen sie damit zum Pfandleiher, verkaufen ihre Bettwäsche, kriegen dafür ausreichend Geld, um das Fahrrad zurückzuholen. Mhm. Der Job, den er bekommen hat, ist Plakatieren. Der soll also mit einem Fahrrad und mit einer Leiter und einem Eimer und Leim fährt er durch die Gegend und muss Plakate kleben. Das macht er dann auch. Und eines Tages wird dann beim Plakatieren, ne, er ist auf der Leiter und klebt gerade das Plakat an, kommt so ein Typ ums Eck, steigt auf sein Fahrrad und radelt davon. Er rennt ihm noch hinterher, steigt dann da auch seitlich auf so ein Auto auf. Ein anderer Typ kommt dazu, sagt, ich habe gesehen, der ist da in einen Tunnel gefahren, und dann fahren sie in den Tunnel, halten einen an, dann war das aber ein anderer, weil überall sind Fahrräder unterwegs. Und das Fahrrad ist weg. Dann holt er seinen Sohn und begibt sich mit dem auf die Suche, das gestohlene Fahrrad wiederzufinden. Und darum geht's in diesem Film.
Klingt ja erstmal ein bisschen nach so einer Fünf-Freunde-Folge.
Ja, jetzt ist es aber so, dass an diesem Fahrrad natürlich seine Existenz hängt. Weil dieser Job hätte für seine Verhältnisse ausgesprochen viel Sicherheit bedeutet.
Okay, klar.
Weißt du, er hat ein regelmäßiges Einkommen.
Nachkriegszeit und so.
Ja, er bekommt sämtliche Zuschläge, seine Familie ist dadurch abgesichert und er kann halt irgendwie ein Leben planen. Mhm. Und bis dahin war es halt immer so, naja, jeden Tag aufs Neue irgendwie hasseln und gucken, dass man einen Job kriegt. Und jetzt hätte er endlich einen geilen Job und der geht flöten, weil ihm irgend so ein Depp sein Fahrrad klaut. Und das ist wirklich nicht nur eine sehr traurige Geschichte, sondern die ist auch sehr, fast schon dokumentarisch inszeniert. Alles sehr echt und roh und ja, es ist bedrückend, weil du denkst dir halt die ganze Zeit, oh Mann, ey, der arme Hund. So, der macht nichts falsch, hatte diesen Job und dann kommt so ein Wichser und klaut ihm sein Fahrrad. Mhm. Weißt du, und das ist eigentlich, obwohl es aus heutiger Sicht so banal klingt, weil ich meine, mir wurden auch schon ein paar Fahrräder geklaut, das hat mich nicht gleich meine ganze Existenz gekostet. Aber eben aufgrund der Zeit und seiner Situation ist das alles hochdramatisch. Auch dieser Film geht 1 Stunde 29 Minuten. Ist damit auch sehr kurzweilig, ist zu keiner Sekunde langweilig.
Schwarz-Weiß, oder?
Der ist natürlich in Schwarz-Weiß, ja. Und erzählt eben dieses Nachkriegs-Rom, was einerseits super belebt ist, aber dann eben auch, natürlich siehst du das halt anhand der Leute, an seiner Situation, aber er hat ja auch Freunde, denen es nicht groß anders geht und das ist alles halt eben nach dem Krieg, die Wirtschaft ist fett im Arsch. Insofern musste der enorm froh sein über diesen Job. Und dann geht durch sowas halt alles den Bach runter. Mhm. Und dann ist er natürlich aber auch ein großes Vorbild für seinen kleinen Sohn. Versucht sich da immer korrekt zu verhalten. Und natürlich kommt er dann auch früher oder später an einen Punkt, wo er das halt für sich so ein bisschen in Frage stellen muss. Und das ist wirklich ein beeindruckender Film. Mit einem, finde ich, also natürlich eh weit entfernt vom klassischen Hollywood, aber was das Ende angeht, erst recht. Und interessanterweise hat De Sica hier auch nur Laien besetzt. Also, ich meine, David O. Selznick, der hat sich am gewissen Punkt eingeschaltet, als klar war, dass dieser Film gemacht werden soll, und der wollte dann Cary Grant als Hauptrolle vorschlagen. De Sica hat dann ein Gegenangebot mit Henry Fonda gemacht und hat sich dann aber schlussendlich dafür entschieden, hier nur Laien zu besetzen. Sowieso die Besetzung von Lamberto Maggiorani heißt der, der den Antonio spielt, wie auch der Sohn Enzo Staiola heißt er, der den Bruno spielt, der auch Laie natürlich, die hat er aufgrund ihres Gangs besetzt. Weil, also zum einen ist Lamberto Maggiorani ein sehr hagerer, dünner Typ. Deswegen kannst du mit dem natürlich sehr gut dieses Nachkriegsding erzählen. Aber der fand wohl den Gang von den beiden so interessant. Und der Junge wurde sowieso erst relativ spät besetzt. Die hatten da schon was gedreht. Und der Junge hat an einem öffentlichen Platz eben bei den Dreharbeiten zugeguckt. Und so hat der Regisseur den entdeckt. Und ihn halt vom Fleck weg besetzt. Genauso wie die Janela Carell, die Maria spielt, das war eigentlich eine Journalistin, die gekommen ist, um den Regisseur zu interviewen. So hat er die in die Rolle gepackt. Also es ist schon interessant, dass sie eben hier alles Laien besetzt haben. Ey, die Härte ist aber wirklich die Story rund um Lamberto Maggiorani, weil der war vor dem Film, war der tatsächlich Fabrikarbeiter? Hat dann diesen Film gedreht. Dieser Film wurde natürlich sehr erfolgreich, ne? War ja dann auch eben in den 50ern bei den Oscars. Und weil er eben weiter in Italien lebte und dann danach auch weiter in der Fabrik gearbeitet hat, hat diese Fabrik irgendwann, gab es da Kürzungen, die mussten eine Menge Leute rausschmeißen und er war natürlich einer der Ersten, die rausgeschmissen haben. Weil die halt gedacht haben, ey, der ist jetzt Filmstar, der ist Millionär, so, der braucht den Job nicht. Was aber nicht so war, weil der hat halt auch hier irgendwie einen Appel und ein Ei für bekommen, hat damit nun wirklich nicht ausgesorgt mit dem, was er hier verdient hat.
Und hat dann auch seinen Job verloren.
Hat dann eigentlich diesen Job gebraucht in der Fabrik und hat den aber verloren und hat dann wohl Zeit seines Lebens nie wieder einen Fuß in die Tür gekriegt. Der Regisseur hat ihn nicht wieder besetzt und der hat nie wieder einen wirklichen Job bekommen und ist dann sehr arm gestorben. Und das passt so ein bisschen zu dem Drama dieses Films. Das ist wirklich Ironie des Schicksals. Ja. Sergio Leone war Assistent bei diesem Film. Und ist einer von zahlreichen Regisseuren, die durch diesen Film überhaupt auf die Idee gekommen sind, Regisseur zu werden. Das ist schon krass. Also da gibt es eine Liste an sehr vielen indischen Regisseuren und
die praktisch inspiriert waren
die von diesem Film stark inspiriert wurden und dann daraufhin ins Regiefach gestiegen sind. Mhm. Ja, witzigerweise ist hier Sergio Leone auch einmal kurz vor der Kamera zu sehen und spielt ausgerechnet einen deutschen Priester. Es gibt so eine Stelle, wo es tierisch anfängt zu regnen und dann stellen sie sich alle unter so ein Dach und eben auch alle Leute, die da gerade auf diesem Platz sind. Und dann stellen sich neben Antonio und Bruno eben so eine ganze Reihe an Priestern, die dann Deutsch miteinander reden. Und einer davon ist Sergio Leone.
Wie ist sein Deutsch?
Also, wenn er der war, von dem ich glaube, dass das war, dann war das richtig gut. Aber wer weiß. Da standen wirklich eine Menge Priester rum. Ich habe eben jetzt nur in den Trivia Facts gelesen, dass er einer von denen war, die da neben Bruno stehen. Ja, ist ein bewegender Film. Wirklich gut. Wenn du willst, sage ich was zu den Zahlen. Achso, nee, übrigens, die hatten hier natürlich, ne, der Film hat wirklich nicht viel gekostet, 133.000. Und die hatten hier Budgetprobleme ohne Ende und haben demzufolge auch viel improvisiert, haben auch oftmals so ein bisschen guerillamäßig gedreht. Es gibt auch die ein oder andere Szene, wo du echt Schiss hast, dass der Junge überfahren wird, weil die Autos halt kreuz und quer über die Kreuzung und Fahrräder und Straßenbahnen und alles durcheinander. Mhm. Und die konnten halt nichts groß blocken. Also die haben halt auch immer versucht, so zu Uhrzeiten zu drehen, wo dann nicht so viel los ist und haben dann so notdürftig ein bisschen was geblockt. Einmal hat er sich sogar, hat sich einer der Regieassistenten als Tram-Schaffner verkleidet, um so die Straßenbahnen aufhalten zu können, was dann auch funktioniert hat bis zu einem gewissen Punkt.
Okay.
Und halt lauter solche improvisierte filmerische Maßnahmen wurden hier gemacht. Ist schon abgefahren, weil der halt wirklich günstig war. Aber nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich echt ein geiler Film. Und zu Recht, finde ich, wird der so hoch gehandelt. Ob das jetzt der beste Film aller Zeiten ist und so weiter, das wag ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall ein sehr guter Vertreter seines Genres, was hier natürlich Drama ist.
Mhm.
Ja, wenn du willst, sag ich was zu den Zahlen.
Bin gespannt.
Die sind ordentlich. Auf IMDb ist noch verhalten mit 8,3. Gibt keinen Metascore. Auf Rotten Tomatoes ist die Kritik hier bei 9,2.
Sehr gut.
Und das Publikum bei 4,5.
Wow.
Was ich aber witzig finde, ne, dass diese 9,2 auf Rotten Tomatoes von der Kritik sind nur eine 98-prozentige Empfehlung. Also heißt, es muss hier wirklich Leute gegeben haben, die hier unter 6,5 gelandet sind.
Mhm.
Das finde ich wiederum erstaunlich.
Wer weiß, was die sonst für Filme gucken.
Ja, du, wie auch immer. Auf Letterboxd hat er eine 4,3.
Ui.
Das ist eben auch für Letterboxd-Verhältnisse natürlich grandios.
Das ist alles sehr ordentlich.
Ja.
Ist das jetzt eins von diesen verhaltenen 10-Punkte-Rezensionen? Frage ich mich an dieser Stelle.
Nee, ich kann dir verraten, dass ich hier nicht bei 10 bin.
Okay, dann war ich ja doch in der richtigen Region, weil ich hatte hier auch nicht wieder 10 Punkte, aber das hatten wir ja schon. Ich sag 9.
Fehlt dir wieder die Euphorie, ja? Was hast du gesagt?
9.
9 ist richtig.
Ja, das war halt wieder dieses sehr bewegender Film und zu Recht Vertreter des Genres. 10.
Ach nein, nein, nein. Nee, das sind 9 Punkte. Ich finde wirklich, der ist sehr, sehr sehenswert.
Okay.
Und ist an manchen Stellen wirklich, wirklich bedrückend. Also.
Ja, ist krass, weil bei der letzten Fuhre, die ich mir von David geholt habe, der uns ja auch immer die Hausaufgaben und so ausleiht, da fahre ich dann zu ihm raus und hole mir die ganzen Filme. Da habe ich überlegt, okay, vom Poster kannst du mir auch einen mitgeben. Und das war dann Bicycle Thieves, den er mir dann mitgegeben hat. Den habe ich noch nicht gesichtet, aber spätestens nächste Woche hätte ich den dann tatsächlich gebracht. Ist ganz witzig, dass du.
Bin ich dir zuvor gekommen?
Ja, du bist mir zuvor gekommen, weil wir wussten ja, dass wir die Episode ein bisschen kürzer gestalten wegen dem Quiz und so und damit die Leute das ein bisschen schneller durchhören. Deswegen dachte ich, okay, dann heben wir uns den mal für nächste Woche auf.
Ja, das ist dann der Nachteil an der fehlenden Absprache.
Aber ist ja auch wurscht, weil sehen tue ich ihn so oder so und dann reiche ich die Punkte nach.
Ja, würde mich sehr wundern, wenn du den nicht auch magst.
Dann gucken wir, ob ich hier klinge. Ich bin eigentlich Fan von diesem südeuropäischen Kino, der Nachkriegszeit und der 50er Jahre und auch was Frankreich angeht, so das frühe Kino. Ich finde das alles sehr gut, was da. Hab da selten Filme gesehen, die mir nicht gefallen haben, sondern ich mag das.
Mhm.
Okay.
Ja, cool. Dann du.
Dann ich. Ich würde mal einsteigen mit der Frage, was sagt dir die Produktionsfirma Handmade Films?
Boah.
Kling jetzt da.
Ja, zumindest habe ich sofort irgendwie so ein Logo oder so, schon so einen Schriftzug vor Augen.
Ich dachte den Ton von dem.
Nee.
Dachte eher den Sound als das Bild.
Haben die ein eigenes Theme oder
was? Nee, manchmal ist ja nur das Logo ohne Bild, ja. Ohne Ton. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist kein Ton.
Nee, aber ich habe einen Schriftzug vor Augen, aber ich kann den gerade überhaupt nicht zuordnen. Was haben die denn gemacht?
Also die Urschleimgeschichte von Handmade Film ist da entstanden, dass die Leute, die Macher von Monty Python, die das Leben des Brian finanzieren wollten, das Geld nicht zusammengekriegt haben.
Ja, da gab es ja Support von etlichen Bands und so, ne?
Richtig, und der größte Support kam von George Harrison, von den Beatles. Mhm. Und George Harrison hat für das Leben des Brian 4 Millionen in den Topf geworfen.
Hallo.
Was heute übrigens, wo alle damals gesagt haben, Alter, bist du Meschugge, und seine ganzen Finanzberater meinen, Digga, das ist, da kannst du nicht machen. Weil diese 4 Millionen würden heute inflationsbereinigt 40 Millionen entsprechen. Das ist so, als wenn er 40 Millionen in Filme investiert.
Amtlich.
Aber er war großer Fan von Monty Python, von Flying Circus, fand diese Filmidee und hat das Drehbuch auch gelesen und fand es super und wollte um diesen Film, dass der gedreht worden ist. Und der hat dafür gesorgt, dass das Leben des Brian gedreht worden ist. Und George Harrison hat so ein bisschen Gefallen daran gefunden, Filme zu finanzieren. Oder so ein bisschen in die Filmbranche reinzuschnuppern. Und er hat Handmade Films gegründet damals.
Ach, okay.
Und unter seiner Ägide als Kopf von Handmade Films sind dann 23 Filme primär in den 80ern entstanden.
Wow.
Unter anderem Time Bandits. Der war, glaube ich, in den 70ern.
Kenne ich,
gell. Den kennt man. Mona Lisa ist auch ein großer Film. Neil Jordan und Bob Hoskins in der Hauptrolle.
Mhm. Habe ich nie gesehen, aber ja.
Also einige Filme, die man kennen könnte.
Oh, Alter, ich glaube, da war Bob Hoskins sogar nominiert, ne?
Da war er, glaube ich, auch nominiert, ja. Also da waren noch ein paar massive Flops dabei. Hier Shanghai Express mit Sean Penn und Madonna.
Mhm.
Das war ein massiver Flop. Das war auch Handmade Films. Und ich bringe hier quasi den letzten Film. Danach haben die nämlich verkauft an Paragon Entertainment. Und da hat sich George Harrison dann zurückgezogen aus dieser Filmbranche. Und in dieser Zeit haben die 23 Filme gedreht. Und ich rede jetzt von dem letzten, der da entstanden ist. Das war im Jahre 1990 der Film Nonnen auf der Flucht.
Nonnen auf der Flucht, Alter.
Nuns on the Run.
Geil, ey, den kenne ich.
Den kennst du.
Ja.
Ja, wir haben uns schon mal hier kurz drüber unterhalten, weil der Regisseur, der das Drehbuch geschrieben hat, das war Jonathan Lynn. Da hast du den Herrn erwähnt, weil der hat nicht nur Mein fetter Vinny gedreht,
mhm,
der eine richtig geile Komödie ist, sondern ja, von dem ist auch Sergeant Bilko, über den du hier geredet hast.
Ja, ja, okay.
Und jetzt rede ich mal über einen anderen Film von ihm, nämlich Nonnen auf der Flucht.
My Cousin Vinny, übrigens Oscar prämiert. Ich glaube sogar mehrfach.
Ja, Marisa Tomei hat den Oscar
bekommen. Marisa Tomei hat einen Oscar bekommen, ja.
Ich glaube auch, der war noch in ein, zwei anderen Kategorien nominiert.
Mhm.
Und hier haben wir jetzt Nonnen auf der Flucht in der Hauptrolle Eric Idle, ein Herr, der ebenfalls aus der Monty Python-Truppe bekannt ist, und Robbie Coltrane.
Mhm.
Den kennen primär natürlich alle als Hagrid aus den Harry Potter-Filmen.
Ja.
Und Camille Koduri ist hier das weibliche Zentrum der Begierde, und die kenne ich, also die, wer das UK-Kino so ein bisschen verfolgt, hat die Dame auf jeden Fall schon mal gesehen. Das ist zum Beispiel das Love Interest von John Goodman in King Ralph. Wenn ich erinnerst.
Alter.
Da hat sie zum Beispiel mitgespielt. Aber wenn du so englische Filme siehst, kennst du sie auf jeden Fall. So ein bisschen kräftiger, blond, ein bisschen lauter immer und so.
Mhm.
Aber die hast du auf jeden Fall mal gesehen. Und ich erzähl mal kurz, worum es hier geht.
Das ist ja geil, Alter. Hast du dir den angeguckt? Wie cool.
Ja. Es geht um zwei Kumpels, gespielt von Eric Idle und Robbie Coltrane. Und es fängt damit an, dass die in so einem Diner sitzen und die Schnauze voll haben von ihrem vermeintlichen Bankjob. Weil die beschweren sich, dass ständig diese Überfälle und irgendwie so viel Stress irgendwie immer mit diesen Banken zu tun zu haben. Und dann kommt raus, die arbeiten nicht in der Bank, sondern die sind Bankräuber. Fand ich schon ziemlich geil, diesen Einstieg.
Ja, okay.
Dann irgendwann besuchen die ja ihren Chef und dann kommt raus, okay, alles klar, das sind diejenigen, die Banken überfallen und beschweren sich, aber es ist zu viel Stress und so hin und her, diese scheiß Banken.
Ey, ganz kurz, wie heißt der Film im Original?
Nuns on the Run.
Ah, okay, eben, dachte ich mir, ja.
Und die bekommen halt mit, die besuchen halt einen Kumpel aus dieser Gang,
mhm,
und der erzählt ihnen halt, dass er raus will und dass er jetzt irgendwie, der schnappt sich jetzt das Geld und hört auf und will irgendwie mit diesen ganzen illegalen Machenschaften nichts zu tun haben. Kurz Zeit später wird dieser Kumpel gekillt. Weil der Chef nämlich das nicht akzeptiert, dass jemand einfach so aussteigt aus der Gang.
Ach.
Mhm. Und unsere beiden Kumpels haben aber das Gleiche geplant, weil durch das Anfangsgespräch kam raus, okay, das ist denen zu viel Stress, die wollen eigentlich keine Banken mehr überfallen, sondern die wollen da raus, die wollen ein großes Ding drehen und dann wollen die aufhören.
Mhm.
Und jetzt sehen die, okay, der Chef macht kurz einen Prozess, also haben wir schon mal etabliert. Es ist nicht sehr ungefährlich hier, diesen Job einfach an den Nagel zu hängen.
Klar.
Und dann gibt es einen Deal mit einem asiatischen Gang. Und während dieser Deal stattfindet zwischen den Gangstern, zwischen dieser asiatischen Gang, klauen unsere zwei den besagten Aktenkoffer mit $1 Million drin, schnappen sich diese beiden Aktenkoffer und steigen ins Auto und wollen einfach wegdüsen. Mhm. Wollen nach Rio. Das Problem ist bloß, das Auto war nicht vollgetankt. Der Benzinanzeiger geht auf Reserve, das Auto bleibt stehen.
Der Klassiker. Keine Ahnung,
zwei Straßen weiter. Und die werden natürlich von den Verbrechern dann gejagt und beschossen. Und das nächste, wo die sich dann verschanzen, ist eine Kirche. Mhm. Und die rennen irgendwie durch die Seitentür in dieser Kirche und sehen auf einmal Nonnen in dieser Kirche, die sich da von links nach rechts bewegen. Denn es ist keine klassische Kirche, also doch, es ist schon eine Kirche, aber daran hängt praktisch so eine Klosterschule, wo praktisch so Nonnen ausgebildet werden. Und dann so im Stile von manche mögen es heiß, schmeißen die sich dann so eine Nonnenfracht an und geben sich dann als Nonnen aus, die irgendwie hier von der anderen Kirche hier rübergeschickt worden sind als irgendwie Neuzuwachs und finden dann irgendwie auch relativ schnell Posten da in diesem Etablissement, in dem die eine dann einfach so als Sportlehrerin, und die denken sich dann auch irgendwie Titel aus, so von wegen so, ja, wie war denn das? Jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Egal, irgendwelche komischen Titel, der Unschuld oder so hin und her. Die eine gibt sich halt als Expertin wie heißt das? Empfängnis? Da gibt's doch diese von wegen, ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung, aber die denken sich dann irgendwelche Fake-Titel aus und fangen dann jedenfalls an, da sich in diesen Nonnenkostüm als Nonnen auszugeben mit einer verstellten Stimme und so. Ich finde das immer so lächerlich.
Also im religiösen Kontext spricht man eher von der unbefleckten Empfängnis.
Richtig, und diese unbefleckte Empfängnis, das nimmt die irgendwie als ihren Titel. Sie ist so die heilige Blabla von der unbefleckten Empfängnis. Okay. Irgendwie so stellt sie sich davor.
Oder das hieß doch so.
Ja, genau.
Weil
ja.
Kind kriegen ohne...
Genau.
Und so weiter.
Und dadurch haben die beiden irgendwie Titel, wo die Nonne die so quasi das Bewerbungsgespräch macht, wo sie erstmal komisch und ein bisschen skeptisch guckt, so, weißt du, weil A, wurde sich bei denen keiner angemeldet und B, sind die Titel, die beiden nennen, schon sehr seltsam.
Ach, die wollen sich dann in einem Kloster verschanzen, oder wie?
Die verschanzen sich dann praktisch in einem Kloster, richtig, weil draußen rennen immer noch die Verbrecher rum.
Okay.
Und drinnen sind die einigermaßen safe. Mhm. Weil draußen ist Tohuwabohu, ein brennendes Auto, keine Ahnung, Schießereien, irgendwelche toten Asiaten und so, ist klar. Also da jetzt rauszugehen, während die Polizei da rumrennt und so mit zwei, das ist auch so geil, wie diese zwei Geldkoffer, die lassen die halt nicht los. Die rennen halt die ganze Zeit mit diesem Nonnenkostüm, mit diesem Koffer rum. Und die Nonnen sagen halt jedes Mal so, können sie nicht ihren Koffer irgendwo liegen lassen? So, sie brauchen ja nicht mit dem, es ist ja alles sicher. So. Und die rennen halt die ganze Zeit mit diesem Aktenkoffer rum. So. Das ist so lasch. Ja, und dann begleiten wir praktisch unsere beiden Helden, Eric Idle und Robbie Coltrane, in diesem Nonnenkostüm. Es kommt schwer dazu, dass Camille Koduri, diese Blondine, dass das eine Person ist, die Eric Idle in einem Diner kennengelernt hat. Das ist praktisch so eine Kellnerin.
Ach, das heißt, die kennen sich eigentlich.
Die haben sich kennengelernt, genau, und haben sich verliebt. Mhm. Hatten dann so erste Dates und bla und hin und her. Deswegen fiel ihnen das auch so schwer, jetzt abzuhauen mit dem Geld, weil er gesagt hat, ja, da bist du gerade frisch verliebt und so, das ist doch scheiße. Und er sagt so, ja, aber da hier in Brasilien und so, da findest du 1000 so eine,
na klar,
so eine Bikini-Mädchen, da brauchst du hier keine Engländerin und so. Und dann landet die wurde nämlich, während dieser Verfolgungsjagd, ist die nämlich auch da lang gelaufen und wurde angeschossen.
Oh.
Und dann landet die praktisch auch in diesem Kloster und wird verarztet und wird praktisch mit einem Verband verbunden und so, weißt du, also diese Verletzungen. Und bewirbt sich dann auch in dem Kloster.
Aha.
Dass sie da praktisch, dass der auch noch, weil sie sagt so, ja, sie sucht einen Job und so und hat den Job im Diner verloren und sucht irgendwie auch nach einer neuen Stelle.
Wie geil, als wäre das einfach so ein Job, den man annimmt, ne?
Ja, genau.
Nonne werden.
Und sie ist, was auch etabliert wird, ist, dass sie kurzsichtig ist. Weil die verliert an einer Stelle bei diesem Tohuwabohu auf der Straße, verliert sie halt ihre Brille und kann halt nicht weit sehen und sieht halt nicht, was da irgendwie vor sich geht. Deswegen erkennt sie natürlich unsere beiden, also ihren Liebsten natürlich nicht in einem Nonnenkostüm, weil für sie ist das so verschwommen, ist es halt einfach nur eine Nonne, die irgendwie vor ihr steht, so im Bett.
Sie muss aber stark kurzsichtig sein, Alter.
Die ist super kurzsichtig, also die ist wirklich so gut wie blind. Das wird hier in der einen oder anderen Szene auch nochmal etabliert. Ja, und ich meine, Hausparty war ja auch von 1990 und da habe ich es ja schon etabliert, dass die Synchro sowas von rassistisch ist, Alter, und hier haben wir das Gleiche. Hier gibt's eine Stelle, wo ein Asiate halt zu ihr sagt, irgendwie, weil er mag, irgendwie, sie sieht ihn gar nicht. Mhm. Und er sagt halt zu ihr so von wegen so, kauf dir mal einen Blindenstock. Und dann sagt sie, I have glasses, you asshole.
Ja.
Und das ist in der Synchro übersetzt worden mit, Ich habe eine Brille, du blöder Neger.
Nicht im Ernst.
Ohne Scheiß. Das heißt, ein Satz, der noch nicht mal irgendwie rassistisch gemeint worden ist im Original, ist in der deutschen Synchro volle Pulle rassistisch einfach mal synchronisiert worden. Wo ich dachte, Alter, was ist denn da los im Jahre 1990 hier? Schon nach Hausparty jetzt wieder ein Film, wo ich denke, Alter.
Aber warum weißt du das? Du guckst mit deutschen Untertiteln, oder?
Ich guck mit deutschen Untertiteln und du hast teilweise bei Filmen, hast du doch das Original, also die deutsche Synchro-Version, hast du dann einfach als Untertitel unten laufen.
Ja.
Was ja normalerweise auch voll der Schwachsinn ist.
Ja.
Weil du übersetzt ja nicht die Synchro, sondern du übersetzt ja normalerweise, deswegen das, bei manchen Filmen fällt mir halt voll auf, das war doch gar nicht, was sie gesagt haben. Und dann habe ich gecheckt, okay, das ist die Synchro. Die haben die Synchro einfach als Untertitel laufen und dadurch wusste ich, okay, was sie an dieser Stelle auf Deutsch gesagt haben.
Ja.
Fand ich natürlich hammerhart.
Krasser Scheiß.
Ich habe eine Brille, du blöder Neger. Ja.
Droppst du hier die N-Bombe, Alter?
Ich zitiere.
Mhm.
Ja. Unfassbar.
Aber jetzt mal so rein, was das Witzlevel angeht, weil das ist bei mir auch ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich glaube, ich fand den lustig. Also es fährt halt schon so ein bisschen, also jetzt nicht die Monty Python-Schiene, aber so diesen britischen Humor.
Ja, aber es ist ein bisschen albern und ein bisschen, also was man hier in den Kritiken zum Beispiel lesen konnte, war, manche mögen es heiß, meets Carry-On-Cast. Die Carry-On-Reihe war diese ist ja irre.
Ach so,
Filmserie, ja, weißt du, wo diese auch so in den 50ern, 60ern so diese ganzen Filme in England parodiert haben, so irgendwelche Western und Historienfilme und so.
Mhm.
Und das geht in eine ähnliche Richtung. Das ist ja albern. Natürlich sind die Nonnen, also die Novizinnen, die da irgendwie sind, natürlich alles super heiße Mädchen. Klar. Und er sitzt natürlich auf der in der Dusche und hat dann so auf sich, so als Obernonne. Und sieht natürlich im Hintergrund die ganzen nackten Nonnen da duschen und so. Also es sind natürlich so. Das ist so typisch 1990 so, das würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr inszenieren, das ist heute nicht mehr ganz so witzig.
Ja, ist halt wie bei CB4 auch. Also
da sind einige Sachen definitiv albern und nicht mehr so gut gealtert vom Comedy-Faktor. Aber ja, der hat schon seine Lacher. Aber so richtig geil ist es nicht mehr.
Mhm.
Also es so die Riesenschenkelklopfer halten sich hier in Grenzen.
Okay. Sag mal, war das eigentlich eine Inspiration für Sister Act?
Ich habe Sister Act nicht gesehen, aber ich meine, so wird, ich weiß, ist doch Lauryn Hill dann auch irgendwie so eine Nonne, oder?
Whoopi Goldberg. Lauryn Hill ist im zweiten Teil Junge.
Stimmt.
Weil das ja auch aus den 90ern.
Und Whoopi Goldberg gibt sich nur als Nonne aus, weil ich dachte, das ist mehr so eine Komödie von einer, die Nonne wird.
Nee, also bei Sister Act ist es so, dass die eigentlich, die singt irgendwelche Shows und Revues. In Vegas ist das, glaube ich. Und Harvey Keitel ist dann so ein Gangster, der es auf sie abgesehen hat, weil sie, ich glaube, sie war da, sie hat beobachtet, wie er jemanden umbringt und ist damit halt potenzielle Zeugin und muss eigentlich aus dem Weg geschafft werden.
Mhm.
Und dann verfrachtet die Polizei, um sie eben, also quasi als Zeugenschutzprogramm wird die dann in so ein Kloster gepackt, zu den Nonnen.
Ach so.
Und muss dann eben, bis sie aussagen kann vor Gericht.
Das ist der Aufhänger,
als
okay.
Nonne fungieren.
Okay, verstehe. Weil, wusste ich nicht. Ich dachte, die wäre halt so eine Nonne in Ausbildung, die da so ein bisschen für Randale sorgt, weil sie hat lauter als die anderen. Das wäre halt so eine Nonnenkomödie.
Die ist eigentlich so ein Showgirl und deswegen.
Okay.
Kommt es da zum Clash und deswegen fängt die ja dann da auch an, den Chor zu übernehmen und so. Und
Harvey Keitel spielt damit.
Ich meine schon, ja. Jetzt nicht, dass ich wieder irgendwas Falsches gesagt habe. Aber
und, fetter Film?
Also Sister Act habe ich ganz gut in Erinnerung, ja. Der hat Spaß gemacht.
Hast du gut in Erinnerung? Ja gut, hast ja Nonnen auf der Flucht, hast ja auch gesagt.
Ja, eben.
Gut in Erinnerung, also.
Ja, also ich weiß zumindest, dass ich ihn damals halt irgendwie lustig fand, aber.
Ja, er ist ein bisschen lustig, sagen wir mal so. Aber nicht durchgängig. Ist schon, viele Stellen sind halt wirklich albern.
Aber ja, war Harvey Keitel. Genau, und die Obernonne ist Maggie Smith.
Ach krass. Mhm. Ja, Maggie Smith hat zum Beispiel auch für Handmaid-Filme in einigen Filmen stand die vor der Kamera.
Weißt du denn, ob George Harrison da groß Einfluss genommen hat oder hat er halt einfach das Geld bereitgestellt?
Tja, ich glaube nicht, dass er bei den Filmen groß irgendwie. Also, er hat bei manchen Filmen für die Musik gesorgt, das weiß ich.
Okay.
Hat teilweise den Score geschrieben. Aber, dass er jetzt so groß in den Film eingegriffen hat, denke man nicht, weil bei Das Leben des Brian hat sich auch komplett rausgehalten, hat einfach nur finanziert, weil er wollte, dass der Film entsteht.
Okay.
Und da halt anscheinend Fan von Film war, hat er halt maßgeblich für die UK-Filmindustrie Ende 70er, 80er halt einige Filme rausgebracht, die für Furore gesorgt haben.
Mhm.
Ja. hat ein Budget von 11 Millionen gehabt, Nonnen auf der Flucht.
Okay. Und gar nicht mal so wenig.
Nee, geht 89 Minuten. Komödie, Krimi.
Und den empfiehlst du offenbar nur
den empfehle ich
Beinharten nur Fans.
Beinharten Nostalgikern, ja. Das ist schon, also was ist bei Sindbad, dass wenn ein heute 12-Jähriger den sehen will, ich bezweifle, dass bei Nonnen auf der Flucht der 12-Jährige mehr Spaß hätte.
Ja, da siehst du immerhin eine Menge Brüste dann offenbar, wobei das war bei CB4 anderen auch schon so.
Ja gut, aber bei dem anderen siehst du halt viele kreative Figuren.
Ja gut, klar.
Aus der Sagenwelt. Brüste finde ich.
Das ist die Frage, womit ein 12-Jähriger mehr anfangen kann.
Ich weiß nicht, also Brüste sieht auch bei sich im Sportunterricht oder bei McFit beim Training, wenn er da irgendwie auf dem Laufband steht.
Alter, wo trainierst du denn, dass du überall nackte Brüste siehst?
Aber ein Pegasus und Centaur, da musst du schon mehr suchen, um die in der freien Wildbahn zu sehen.
Ich bin in den falschen Fitnessstudios.
Du wirst mir ja wohl nicht widersprechen, wenn ich sage, dass es Brüste leichter ist, Brüste in freier Natur zu sehen, als ein Pegasus und ein Centaur.
Nackte Brüste?
Ja.
Ja gut, also, jetzt verglichen mit irgendwelchen Zyklopenwesen, ja.
Danke. Eben, darauf wollte ich hinaus.
Ja, klar.
Ich würde mal zu den Punkten kommen. IMDb gibt 6,0.
Mhm.
Ich habe hier keinen Metascore gefunden. Rotten Tomatoes 4,7.
Ui.
Von 5. Nein, von 10.
Ja.
3,4 von 5 von Audience. Und Letterboxd ist bei Nonnen auf der Flucht bei einer 2,6.
Oh.
Nuns on the Run.
Boah, wo bist du denn da jetzt gelandet?
So, ihr durch, oder? Wie krass musst du dich denn verschätzen, damit das hier noch...
Nee. Ach, du bist, glaube ich, ein Punkt vorne, hinten.
Also Punkt?
So, ja.
Okay, ich dachte, du bist weiter vorne.
Oder? Nee, du hast 2,5 Miese, ich habe 1 Miese. Nee, sind also 1,5. Aber ich sag mal 5.
Ja, doch noch so knapp geworden, ja.
Warum?
6 waren's.
6?
Hm?
Okay. Doch so gut.
6 Punkte waren es. Ja, das geht schon. Okay. Ich bin ja Nostalgiker und ich kann ja mit diesen albernen Nummern was anfangen. Aber 6 ist für mich so, muss nicht.
Nee, weil das klang jetzt so wie hier neulich der Gene Wilder-Film. Das ist ja eher so aus der Zeit gefallen und halt irgendwie nicht mehr wirklich lustig.
Nee, der war, also das war eher ein Rohrkrepierer, weil hier ist ja wenigstens, also das ist ja eine klassische Komödie. Das andere war ja so, teilweise Komödie, teilweise Musical, aber irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, so da. Da war der hier schon ein bisschen witziger.
Okay.
Aber schon sehr Klischee. Also auch diese Asiaten-Gangs natürlich mit diesem, so wie man sich vorstellt, wenn Asiaten irgendwie in einem Film dargestellt werden, so wie die reden, so reden die hier halt auch.
Mhm.
Also alles sehr, sehr Klischee.
Okay.
Nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also für Leute, die Wert legen auf politische Correctness, die sollten jemand Bogen drum machen bei Nonnen auf der Flucht.
Ja, klingt so.
Aber war ja so der Durchbruch von Robbie Coltrane.
Ach echt?
Ja, ja. Das war so der erste Film, wo man ihn dann auf dem Schirm hat. Also der hat zwar vorher so ein paar Sachen gemacht, auch hier wieder bei Handmade Films hat er vorher schon einen Film mitgespielt.
Mhm.
Aber das war so der Durchbruch.
Hm.
Danach hatte man ihn dann schon auf dem Schirm, so bei den englischen, in der englischen Filmbranche und dann später durch das Harry Potter Franchise ist er halt sowieso weltberühmt geworden. Ja,
okay.
Bei wie viel sind wir denn gelandet jetzt?
Ich habe -2, dann doch noch und du -2,5.
Na, knappe Kiste, okay.
Ja, aber hallo.
-2,5 Guess, -2 Lee. Okay.
Nah am Unentschieden vorbei.
Ja.
Na gut. Ja, bis auf vielleicht Fahrraddiebe, wenig spektakulär heute.
Wenig spektakulär, aber haben wir mal ein bisschen kürzere Folge hingelegt, dann kommt ihr mal ein bisschen hinterher mit letzte Woche irgendwie 10 Stunden Podcast mit Quiz und mit 2 Riesenfolgen.
Ja, und da gibt's ja diese Woche auch noch eine Folge, ne? Also
richtig.
Müssen die auch immer erstmal alles nachhören.
Und wenn ihr immer noch nicht genug habt mit dem Nachhören, dann habe ich hier noch einen Hinweis für euch. Ich war nämlich zu Gast bei unserem Kumpel Stefan Kuhlmann.
Mhm.
Der macht den Logenplatz-Podcast. Und da habe ich über das Leben der anderen geredet, den wir hier noch gar nicht hatten. Den habe ich zum ersten Mal gesehen und den habe ich da mitgebracht. Der macht nämlich so eine Serie, die besten 100 Filme, mhm, wo er so verschiedene Listen genommen hat, verschiedene Statistiken und hat da selber so eine Top 100 erstellt, so anhand dieser Top-Listen, anhand von IMDb, Best-Rated Movies und so weiter und so fort. Und da hat der Schuft die Banausen einfach mal getrennt und hat uns separat dann eingeladen. Jeder von uns durfte sich einen Film aussuchen. Ich habe gesagt, okay, nehme ich mal einen Film vom Poster, den ich noch nicht kenne. Du hast dir 2001 ausgesucht, bist auch noch später dann irgendwann zu Besuch. Ja. Der ist natürlich weit höher hier in der Rangliste.
Und ach, das geht bei ihm.
Das geht chronologisch von 100 runter, genau.
Ach so.
Und ich war jetzt, okay, glaube ich, die 62 oder 64. Also ich war, glaube ich, irgendwas so in dem Dreh. Ich war, glaube ich, 62 und 2001 ist ja.
Und das hat er statistisch errechnet.
Ja, also ein bisschen mit eigenem Ermessen, soweit ja. Ich das richtig erkannt habe. Und Liste hier, Liste da. Ganz interessant, ja.
Und Dalafi, wann kommt das?
Die ist schon raus. Also wenn wir jetzt hier die Folge senden, dann müsste am Sonntag schon der Podcast von Stefan rauskommen sein. Da könnt ihr mich dann hören, wie ich mit den beiden Kollegen vom Logenplatz da über den Film philosophiere. Es war sehr lustig. Also danke nochmal für die Einladung.
Ja, hör ich mir mal an, was du über das Leben der anderen erzählst.
Ja, hör da gerne rein und die anderen dürfen auch mal gerne reinhören. Ihr wisst ja, ich bin kein Freund vom deutschen Kino. Also haben wir hier wieder einen Vertreter, wo ich mich ein bisschen positiv drüber äußere. Also gern mal da reinlunzen bei dem Kollegen Stefan. Vielen Dank nochmal für die Einladung und dir viel Spaß, wenn du dann am Start bist, dann wirst du das hier natürlich auch noch erwähnen.
Ja, ich habe gerade nicht mehr auf dem Schirm, wann das sein wird, aber klar, erwähne ich dann.
Das ist dann, hast noch ein paar Wochen Zeit, also 2001 ist definitiv noch höher.
Ja, denke ich mir.
Noch höher in den Charts. Kannst entspannt machen.
Okay.
Alright.
Gut, dann weisen wir nochmal auf Patreon und Steady hin. Alle, die uns dort unterstützen wollen, finden uns dort. Und ansonsten haben wir uns schon bei allen bedankt, die ständig Feedback geben und so. Ne? Ich feiere das immer wieder. Freue mich über jeden Einzelnen, der hier zuhört.
Und ja, wir hatten tatsächlich die Rekordanschaltquote den Sonntag nach dem Quiz. So viel können wir verraten.
Ja.
Also der Montag, wo das Quiz rausgekommen ist, wo wir Freitag die Episode hatten und so viel wie uns an dem Montag insgesamt gehört haben. Freunde, vielen Dank dafür. Also das waren wirklich leckere Zahlen, wo man sagt, okay.
Ja, und das Quiz kommt bis jetzt ja auch ganz gut an.
Ja, es kommt sehr gut an. Da gab es super Resonanzen. Danke nochmal dafür.
Mal gucken, ob das so bleibt.
Fürs Feedback. Und die Luft wird dünner auf jeden Fall mit den nächsten Runden. Also seid gespannt, wie dann das Halbfinale läuft. Das ist ja dann jetzt am Sonntag die nächste Runde, die ihr hören werdet.
Ja, stimmt. Ja, ich bin auch noch gespannt, wer das Ding schlussendlich gewinnt, weil das wissen wir ja auch noch nicht.
Nee, das wissen wir noch nicht. Wir wissen zwar, wer im Finale steht, aber das haben wir noch nicht aufgenommen. Können wir mal gespannt sein. Ja, hast du noch was?
Nein.
Na dann?
Sind wir durch.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.